Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Ausschusssitzungssaal und in sozusagen die Sie das Parlamentfernsehen jetzt angucken, sehr geehrte Sachverständige, sehr geehrte Vertretung der Bundesregierung, Professor Franke, online sind auch einige dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit. Eine besonders wichtige, eine besonders große Anhörung mit viel Diskussionsbedarf im Vorfeld und auch sicherlich jetzt heute. Die Sitzung ist wie immer eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit unseren Sachverständigen. Für alle, die online dabei sind, bitte ich Sie mit vollem Namen anzumelden, damit wir feststellen können, wer es auch wirklich ist, wer sich hinter den Namen verbirgt, und Ihre Mikros zunächst stumm zu schalten. Wenn ich das richtig sehe, ist das überall geschehen. Wie ich eingangs schon sagte, das ist eine große, für uns elementar wichtige Anhörung mit sehr vielen sachverständigen Personen, mit sehr viel unterschiedlicher Expertise und Blickwinkeln. Wie Sie merken, sind die Sitze hier im Ausschusssitzungssaal begrenzt. Es gab mehr Wunsch nach Präsenzteilnahme, als wir das ermöglichen konnten. Darüber gab es auch bei einigen von Ihnen, die jetzt online dabei sind, Verärgerung. Ich kann sagen, für uns, ich kann das sehr gut verstehen. Wir können das sehr gut verstehen. Wir hätten Sie sehr gerne Ihnen allen hier einen Sitz angeboten, weil für uns der direkte Austausch von höchster Bedeutung ist. Ich darf Ihnen aber versichern, dass nicht nur Ihre Stellungnahmen gelesen wurden für Sie, die online dabei sind, und für die, die hier auch in Präsenz sind, sondern Sie auch, wenn Sie online dabei sind, sehr gut hier im Ausschusssitzungssaal gehört werden. Sie erscheinen dann hier auf einem Würfel sehr zentral im Sitzungssaal. Man kann Sie sehr gut sehen. Also das gesprochene Wort gilt, ob Sie es digital oder hier vor Ort an uns adressieren, und wird gleichermaßen gehört. Bevor ich zum weiteren Verfahren komme, was die meisten von Ihnen kennen, aber nicht alle, umreiße ich ganz kurz den Inhalt der 5 Vorlagen, die wir hier heute miteinander debattieren. Das erste ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz auf Drucksache 2011-854 und der dazugehörige Änderungsantrag 0 auf der Ausschussdrucksache 2014-221-1, die Sie alle gelesen haben. Und dann hören wir noch 3 Anträge mit dieser Anhörung an der Fraktion der AfD zum Thema Geburtshilfe in Deutschland flächendeckend sicherstellen, Bundestagsdrucksache, so geht es korrekt, 205550. Dann Abteilung für Kurzzeitpflege in Krankenhäusern bundesweit einrichten, das ist die Drucksache 205556, und fachübergreifende Frührehabilitation flächendeckend einrichten, Drucksache 205558. Und ein Antrag der Gruppe BSW, Nein zur geplanten Krankenhausreform, Sofortprogramm zur Rettung des Gesundheitswesens, das ist die Drucksache 2011-433. Und Sie alle wissen natürlich und kennen sich ganz gut aus mit den Inhalten dieser Vorlagen. Aber da wir ja auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer dabei haben, umreiße ich ganz kurz, worum es hier jeweils geht, in wenigen Worten und nicht ausreichend in der Tiefe, aber so, dass man ein bisschen eine Ahnung hat, worum es hier heute geht. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass für die Kliniken aufgrund der mengenorientierten Krankenhausvergütung und vor dem Hintergrund der nicht ausreichenden Investitionsfinanzierung ein ökonomischer Anreiz zur Behandlung möglichst vieler Patientinnen und Patienten mit möglichst lukrativen medizinischen Leistungen bestehe. Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz verfolgt daher als zentrale Ziele die Sicherung und Steigerung der Behandlungsqualität, die flächendeckende medizinische Versorgung sowie die Effizienzsteigerung in der Krankenhausversorgung und die Entbürokratisierung. Es sollen deshalb beispielsweise eine Vorhaltevergütung und Leistungsgruppen eingeführt und die sektorübergreifende integrierte Versorgung ausgebaut werden. Also kurz zusammengefasst, Ziel mehr Qualität, bessere Ressourcennutzung. Die Fraktion der AfD legt in ihrem Antrag zur Geburtshilfe dar, eine bestmögliche Unterstützung von Schwangeren sei mangels einer 1:1-Betreuung durch Hebammen nicht gegeben. Sie fordert einen Gesetzentwurf, der sicherstellt, dass geburtshilfliche Abteilungen innerhalb von 40 Minuten erreichbar sind. In ihrem zweiten Antrag führt die Fraktion aus, weil Kurzzeitpflegeplätze fehlten, müssen Patientinnen und Patienten oftmals länger als nötig im Krankenhaus bleiben. Und deshalb fordert sie, die Abteilung zur Kurzzeitpflege, also Abteilung zur Kurzzeitpflege einzurichten. Und in ihrem dritten Antrag beschäftigt sich die AfD-Fraktion mit der Frührehabilitation und der flächendeckenden Sicherstellung nahtloser Rehabilitationsketten. Und der Antrag der Gruppe BSW richtet sich gegen die geplante Krankenhausreform. Und sie begründet das damit, dass diese zum Bettenabbau und zur Schließung und Privatisierung von Krankenhäusern führe, so die Auffassung von BSW. Wir haben jetzt 120 Minuten zur Verfügung, ab dem Moment, wo ich die erste Frage aufrufe. Und die meisten von Ihnen wissen, dass diese 120 Minuten werden nach Stärke der Fraktionen und Gruppen in Verbindung mit einer ausschussinternen Verabredung auf drei Frageblöcke verteilt. Und das unterscheidet sich, also wie viel Zeit die einzelnen Fraktionen und Gruppen haben. Wenn Sie sich als Fragende und Sachverständige so kurz wie möglich, so präzise wie möglich fassen, können sehr viele Fragen gestellt und beantwortet werden und mehr Aspekte können diskutiert werden. Außerdem möchte ich Sie bitten, als Sachverständige entsprechend der Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Bundestags beim ersten Aufruf einmal nur notwendig darauf hinzuweisen, wenn finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand vorliegen, dann müssen Sie diese offenlegen. Die aufgerufenen Sachverständigen, die online teilnehmen, sollten sich vor der Beantwortung der Fragen mit Namen und Verband vorstellen. Und sobald sie dann anfangen zu sprechen, sind sie hier auf diesem TV-Würfel bei uns in der Mitte des Ausschusssaals zu sehen. Die Sachverständigen, die hier im Saal sitzen, müssen sich nicht mehr eigens vorstellen. Das haben wir geändert, weil ich sie ja immer mit Namen auch aufrufe. Also diese Geschichte können wir uns künftig so sparen. Auch die Sachverständigen, also vielen Dank an alle, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Auch diese werden im Internet veröffentlicht. Ansonsten Saalmikros alle aus, Handys aus. Klingeln kostet 5 € für einen guten Zweck. Wer auf der Besuchstribüne sitzt, herzliches Willkommen. Sie dürfen weder klatschen noch buhen noch irgendwas sozusagen an Bekundungen hier verlautbaren lassen, aber aufmerksam zuhören. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und Filmen und Fotografieren ist auch untersagt. Das wird ja später alles hier, kann man noch mal nachlesen, nachgucken in der Mediathek. Und das kann dann auch verwendet werden. Wir sind jetzt schon live im Parlamentsfernsehen und später wird ein Wortprotokoll auch veröffentlicht. Und jetzt geht's mit der ersten Frage los. Das ist der erste Block ist die SPD und es beginnt die Kollegin Behrens. Bitte, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und ein herzliches Willkommen an alle Gutachterinnen und Gutachter, die heute dabei sind. Und meine erste Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Professor Dr. Hassele. Können Sie uns bitte kurz darstellen, warum Sie es für problematisch halten, wenn sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen neben Leistungen, die sie nach SGB V erbringen, auch Versorgungsverträge nach SGB XI abschließen müssen? Was bedeutet das für die Versorgung der Patientinnen und Patienten?
Frau Professor Hassele, Sie sind online dabei, ja, und haben jetzt das Wort. Bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte schon bereits in verschiedenen oder zu verschiedenen Angelegenheiten im Vorfeld deutlich gemacht, dass ich es nicht für eine gute Idee halte, § 115g mit Form der Versorgung nach SGB XI eben auch zusammenzubringen, Und ich glaube, dass diese Einwände auch nicht gehört werden wollten oder auch nicht gehört werden, weil man die Problematik des SGB 11 eben auch nicht versteht. Das SGB 11 steht ja für etwas anderes als für die fachpflegerische Versorgung. Ich halte es deswegen für problematisch, wenn jetzt die sektorenübergreifenden Einrichtungen, die eigentlich Krankenhäuser sein sollen, auch noch Leistungen des SGB 11 erbringen sollen, weil hier geht es ja um die Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege nach SGB 11. Und Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege nach SGB 11 sind erstmal keine fachpflegerische Versorgung, sondern im Grunde erstmal nur Organisationsform des SGB 11. Und dafür erfordern sie eben auch Verträge mit den Pflegekassen. Das heißt also, als Organisationsform muss erstmal geguckt werden, welche Art an pflegerischen Versorgung überhaupt integriert ist. In diesem Fall müssen also die sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen Verträge mit Pflegekassen verhandeln. Sie werden damit eben auch zu Leistungserbringern des SGB 11. Sie müssen die Kriterien des SGB 11 erfüllen und damit eben auch die Rahmenverträge. Sie müssen Vertragsverhandlungen mit Pflegekassen führen, die Qualitätsprüfung erfüllen, Dokumentationserforderungen, Anforderungen und ähnliches mehr. Des Weiteren ist eben auch zu beachten, dass nur die Personen bzw. die Versicherten dann die Leistung in Anspruch nehmen können, die einen Pflegegrad haben und damit auch Pflegesachleistung beantragt haben. Also alle Personen mit Pflegegrad, die nur Pflegegeld in Anspruch nehmen, also über 50% der anerkannt pflegebedürftigen Personen, können also dann diese Leistung nicht in Anspruch nehmen. Und die Einrichtung der sektorenübergreifenden Versorgung können diese Leistung nur Menschen mit Pflegegrad anbieten, die auch tatsächlich Pflegegeld beantragt haben. Und Personen ohne Pflegegrad haben gar keinen Anspruch auf diese Leistung. Und ein weiteres Problem ist sicherlich eben auch die Frage der Eigenleistung. Das SGB 11 ist ein Teilleistungsrecht. Es funktioniert auch wie ein Subsidiaritätsprinzip. Und damit muss ein hoher Anteil von Eigenleistungen entweder also monetär oder eben auch in Form von Angehörigenleistungen erbracht werden. Und die Kosten der Kurzzeitpflege in Form von Eigenleistung oder Tagespflege und Nachtpflege sind immer mit einem Eigenanteil auch zu zahlen. Und für die Tages- und Nachtpflege können es zwischen 60 bis 110 Euro pro Tag und Nacht eben auch sein. Und die Pflege
Frau Professor Hassel, mir würde das zunächst reichen, das weil reicht, wir gerne danke. Weiterfragen würden.
Gut, danke. Dann Dr. Pantazis.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Dr. Gröning. Können Sie uns anhand einiger exemplarischer Beispiele aus Ihrer beruflichen Praxis schildern, welchen besonderen Stellenwert Sie den sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen beimessen?
Herr Dr. Gröning, Sie sind auch online dabei und haben jetzt das Wort.
Ja, sehr gerne, verehrte Vorsitzende, verehrte Abgeordnete, vielen Dank. Ich spreche in meiner Tätigkeit als Allgemeinmediziner, Internist und Notfallmediziner und Leiter eines Innovationsfondsprojekts hier, was sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Und aus meiner langjährigen Erfahrung in der Notaufnahme kann ich eben sagen, dass viele Patienten, die die Notaufnahmen in Anspruch nehmen, und trotzdem ein stationäres Bett brauchen, das gar nicht müssten. In der Diskussion der letzten Jahre ging es ja sehr viel um Patienten, die ambulant bleiben, jüngere Menschen, die die Notaufnahmen aufsuchen und dort zu einem Overcrowding, wie es heißt, führen. Da wird aber ein Aspekt nicht ausreichend beachtet, nämlich dass genauso stark an der Fallzahlsteigerung in den Notaufnahmen sind hochbetagte und ältere Patienten verantwortlich. Und diese Patienten bringen häufig unkomplizierte Erkrankungen mit sich, die sie trotzdem so krank machen, dass sie eine stationäre Behandlung bedürfen. Das sind chronische Erkrankungen, die dann, ich sage mal, umgangssprachlich aus dem Ruder laufen. Und diese Patienten brauchen die große Klinik und die Notaufnahme aus zwei Gründen nicht. Weil oftmals sind es Erkrankungen, die sich langsam über mehrere Tage einstellen. Und dann sind diese Patienten in der Logik einer Notaufnahme nicht dringlich. Das heißt, sie müssen in den Notaufnahmen recht lange warten. Zweitens sind diese Patienten medizinisch ausdiagnostiziert. Ich nehme mal ein Beispiel, die Herzschwäche. Die Herzschwäche ist Folge von Herzerkrankungen, die in der Regel vorher durchgemacht wurden, sprich zum Beispiel ein Herzinfarkt. Und dieser Patient war dann meinetwegen Mitte 60, hat damals einen Bypass bekommen oder Stents und hat dann 10, 15, 20 Jahre später eine Herzmuskelschwäche, die immer wieder Symptome macht. Da lagert sich über Tage ein bisschen Wasser in den Beinen, in den Knöcheln ein, auch in der Lunge. Die Luft wird etwas knapper, die Füße werden ein bisschen dicker. Das Ganze geht aber schon 10 Tage. Das heißt, in der Notaufnahme ist er nicht dringlich. Und außerdem braucht dieser Patient keine kardiologische Fachabteilung. Dieser Patient braucht eine wohnortnahe, niedrigschwellige Versorgung, braucht in diesem Zustand gute Pflege und braucht eigentlich einen Allgemeinmediziner, der in diesem Zustand über 2, 3 Tage intravenös Medikamente gibt, die das Wasser aus dem Körper raustreiben, der braucht keinerlei kardiologische Diagnostik mehr. Das heißt, wenn dieser Patient in eine Kardiologie aufgenommen wird, ist er dort eine Fehlbelegung.
Herr Dr. Gröning, vielen Dank. Und Frau Kollegin Rudolph, bitte.
Genau, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Dr. Gröning, ich würde bei Ihnen gleich weitermachen. Das war gerade das Plädoyer für die sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen. Uns würde noch interessieren, wie aus Ihrer Sicht der Zugang zu diesen Versorgungseinrichtungen gestaltet sein soll, damit er eben für die PatientInnen wirklich wirkmächtig werden kann.
Herr Dr. Gröning, genau. Bitte.
Ja, also das ist der entscheidende Punkt, weil, wie ich gerade sagte, brauchen viele dieser Patienten keine Notaufnahme. Die sind nicht dringlich. Und viele dieser Patienten werden im ambulanten Sektor schon identifiziert. Und auch in diesem Projekt, was ich jetzt hier leite über den Innofonds, das heißt StarterMed, stationäre Allgemeinmedizin, ist es so, dass wir die Sektoren verpflichtend verknüpfen. Das heißt, die Patienten werden in der Regel zugewiesen vom Hausarzt oder Hausärztin. Das heißt, wir sind immer erreichbar für die Hausärzte. Das ist in der Realität häufig nicht der Fall. Also bei uns jetzt schon, aber in der Regelversorgung. Und der Patient wird uns vom Hausarzt zugewiesen. Und wir können dann in so einem Fall, wie ich ihn gerade geschildert habe, auch sagen, wann möchte der Patient denn kommen? Muss der heute kommen oder geht schon morgen? Oder geht es noch morgen oder vielleicht übermorgen? Das heißt, der Patient wird geplant an einer Notaufnahme vorbei in diese Versorgungseinheit aufgenommen. Und dort weiß dann schon jeder Bescheid, dass der Patient kommt. Der Hausarzt hat sein Wissen über den Patienten übergeben und auch einen Behandlungsauftrag gegeben. Das heißt, so wird Fehlversorgung, Überversorgung vermieden. Denn der Hausarzt sagt uns auch, mach das mal nicht. Das ist schon gemacht und das ist längst beschlossen. Denn was wir erleben in der Regelversorgung, ist ja eine Über- und Fehlversorgung, gerade der älteren Patienten. So, dieser Zuweisungsweg ist natürlich nicht nur für die Hausärzte, sondern ist auch für den KV-Dienst, den Rettungsdienst, die Pflegenden, also die ambulante Pflege und die stationären Pflegeeinrichtungen möglich. Diese Kontakt Aufnahme. Das muss es immer etwas differenzieren. Wir haben im Projekt SOPs erarbeitet mit dem UKE, wo wir praktisch Checklisten haben, was kannst du schicken zu dieser Versorgungseinheit, was kannst du nicht schicken, was muss in die nächst höhere Versorgungseinheit. Und wir haben diese SOPs, würden sich anbieten, dafür benutzt zu werden. Und wir nutzen ja SMED in Zukunft.
Gut, Herr Dr. Gröning, ich kriege hier das Signal, dass das eine sehr ausführliche und hilfreiche Antwort war. Danke dafür. Und Frau Stamm-Fiebig hat jetzt das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Danke. Meine Frage geht an den AOK-Bundesverband. Frau Reimann, es wird vielfach kritisiert, dass zur Finanzierung des Transformationsfonds ausschließlich gesetzlich Versicherte herangezogen werden. Welche weiteren Personengruppen sollen an der Finanzierung beteiligt werden und welche finanziellen Auswirkungen vor allem hätte das? Hätten Sie einen Vorschlag und vor allem, wie das umgesetzt werden kann? Danke.
Frau Dr. Reimer, bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Frage zur Finanzierung des Transformationsfonds. Um eins vorweg zu sagen, es ist weder Aufgabe der GKV noch der PKV, die Finanzierung des Strukturfonds. So, vielleicht ein, also eins vorweg, es ist weder Aufgabe der PKV noch der GKV, diesen Krankenhausstrukturfonds auszufinanzieren. Das ist staatliche Daseinsfürsorge und die muss ausschließlich aus Mitteln der öffentlichen Hand finanziert werden. Wer über die Krankenhausstruktur bestimmen will, muss das auch finanzieren und auskömmlich finanzieren. Dem kommen die Länder aber nach wie vor nicht nach. Und deswegen werden ja auch heute schon, lassen Sie mich das sagen, Gelder zweckentfremdet, nämlich zur Finanzierung des Krankenhauspersonals und der Sachkosten mit den dafür von den Krankenkassen vorgesehenen Betriebsmitteln, die dafür eingesetzt werden. Der Gesetzentwurf sieht jetzt vor, dass Beitragsmittel der Versicherten verwendet werden sollen.
Bisschen Wir halten
das für falsch. Ja, wenn man aber diesen Weg geht, und ich halte ihn für den falschen Weg, dann sollte man im Sinne der Fairness die Lasten auch gemeinsam tragen und breiter verteilen. Und dazu gehört dann auch die private Krankenversicherung. Das sind etwa 10% aller Fälle, die auf Versicherte in Kliniken auf Privatversicherte fallen. Und eine Möglichkeit wäre, dazu Aufschläge zu nehmen auf die Klinikrechnung. Das ist eine sehr einfache Lösung. Und damit würden dann auch im Übrigen andere Kostenträger wie Unfallversicherung und auch ausländische Patientinnen und Patienten zu der Mittelaufbringung beitragen auf diese Art und Weise.
Danke schön. Und Herr Mende, noch anderthalb Minuten, bitte.
Ja, ich hätte noch eine Frage an die BAG Selbsthilfe. Wie bewerten Sie die aktuelle stationäre Versorgungssituation von Menschen mit schweren geistigen und körperlichen Mehrfachbehinderungen, also Menschen mit seltenen, komplexen und schwerwiegenden Gesundheitsstörungen deutschlandweit? Und was sollte im KHVVG noch berücksichtigt werden?
Frau Dr. Duka, Sie sind auch online dabei, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Wir wünschen uns tatsächlich eine bessere Versorgung, auch über die Versorgungsverträge. Der GBA hat da ja ganz gute Vorschläge gemacht, wie solche Qualitätsverträge dann auch für die Krankenhäuser geschlossen werden. Und das ist auch tatsächlich was, was derzeit praktisch schon in der Mache ist und wo es eben auch Beispiele gibt, dass es gut laufen kann. Und diese Versorgungen sind tatsächlich noch entsprechend abzubilden. Also bisher ist dieses Thema noch nicht so ganz in den Leistungsgruppen angekommen. Insofern würden wir uns tatsächlich wünschen, dass es da noch entsprechende Nachschärfungen gibt. Das ist aber wohl auch schon nach Presseverlautbarungen unseres Erachtens gut, hoffentlich angegangen.
Danke, Frau Dr. Duka. Jetzt geht das Fragerecht an die Union und Dr. Pülsinger beginnt. Bitte.
Vielen Dank für die Erteilung des Worts. Ich habe eine Frage an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Die Krankenhausreform soll die wirtschaftliche Absicherung der Krankenhäuser und die Gewährleistung der flächendeckenden Versorgung bewirken. Wie beurteilen Sie den hier vorliegenden Entwurf mit Blick auf diese Zielsetzung?
Herr Dr. Gass, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Gerald Gass, keine finanziellen Interessen. Ich möchte die Antwort zunächst mal auf die Phase bis zum Jahr 2027 richten, bis also eine Vorhaltefinanzierung greift. Es ist ja bekannt, dass die Krankenhäuser derzeit unter einer wirklich massiven wirtschaftlichen Notlage leiden, dass die Erlöse, die aus den Landesbasisfallwerten erzielt werden können, nicht ausreichend sind, um die Kosten der Patientenversorgung zu decken. Das bestätigen das Institut der Wirtschaftsprüfer, der Krankenhausrating-Report, Boston Consulting und selbst Karl Lauterbach spricht davon, dass wir ein Systemversagen haben, dass die Landesbasisfallwerte nicht ausreichend sind. Das hat er sehr ausführlich bei uns beim Krankenhausgipfel auch dargelegt. Was jetzt passieren soll im KHVVG ist ja für das Jahr 2024 eine volle Tarifrefinanzierung. Ich will zunächst noch voranschicken, wir reden über eine Kostenerlöslücke von 6 Milliarden Euro im Jahr, die geschlossen werden müsste, um diesen Inflationsausgleich, der zurzeit als Basisdefizit auf den Krankenhäusern lastet, auszugleichen. Es soll in einem ersten Schritt eine Art voller Tariflohnausgleich für das Jahr 2024 erfolgen. Der Minister selbst spricht davon, das seien mehrere Milliarden Euro. Es sind nach unseren Berechnungen nur 500 Millionen Euro. Also wenn tatsächlich mehrere Milliarden in 2024 kommen sollen, was wir begrüßen würden, müssten andere Schritte gegangen werden. Im Jahr 2025, 2026 soll dann der volle Orientierungswert weitergegeben werden. Auch hier müssen wir darauf hinweisen, dass davon auszugehen ist, dass der volle Orientierungswert in 2025 und 2026 wahrscheinlich sich gar nicht von der Grundlohnsummenentwicklung unterscheidet, weil er eben entsprechend durch das Statistische Bundesamt aktuell und nicht nachlaufend bezogen auf die Inflationsrate Jahre 2022, 2023 berechnet wird. Unser Vorschlag ist deshalb ganz klar, die Inflationslücke zu schließen durch eine Vorschaltung einer Maßnahme, die Landesbasisfallwerte im Jahr 2024 rückwirkend um 2% zu erhöhen. Das ist das Angebot, das der Minister schon mal gemacht hatte im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes. Das wären 1,4 Milliarden Euro. Nur 1,4 Milliarden Euro Zusatzausgaben und dann in den Folgejahren 25 und 26 jeweils 1% zusätzlich zu der normalen Erhöhung. Das sind jeweils 700 Millionen. In Summe lediglich 2,8 Milliarden von einer Deckungslücke von 6 Milliarden. Das macht deutlich, dass wir als Krankenhäuser uns schon auch in der Verantwortung sehen, ein Stück weit natürlich durch Kostensenkung beizutragen. Aber ohne eine solche Maßnahme wird die kalte Marktbereinigung weitergehen. Und dann werden viele Krankenhäuser das Jahr 2027, wenn die Vorhaltefinanzierung wirken soll, auf die vielleicht nachher noch zu sprechen sein wird, nicht mehr erleben werden. Und deshalb dringend diese Forderung von uns nach einer jetzt wirksamen Maßnahme.
Danke schön. Und Kollege Sorge, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Herrn Dr. Dahnke von der WBITO GmbH. Mich würde mal interessieren, welche Konsequenzen erwarten Sie denn dadurch, dass das BMG bis heute keine Bedarfs- und Auswirkungsanalyse des Gesetzentwurfs auf die deutsche Kliniklandschaft veröffentlicht hat? Und vor allen Dingen, ist eine nachvollziehbare Auswirkungsanalyse aus Ihrer Sicht machbar?
Herr Dr. Dahnke, Sie warten, dass ich Sie aufrufe, jetzt.
Vielen Dank für die Frage. Hannes Dahnke, keine finanziellen Interessen am Beratungsgegenstand. Ja, der Chef einer großen Krankenkasse hat letzte Woche gesagt, öffentlich, dass er das Gesetz nicht versteht, weil es so wahnsinnig komplex ist. Und genau bei so großer Komplexität kann man Probleme oft dann erst erkennen, wenn man sie simuliert. Jetzt hat Deutschland seit vielen Jahren eine sehr hohe Transparenz im Krankenhaussektor durch die Qualitätsberichte. Und deswegen haben wir schon einige Simulationen in diese Richtung angestellt. Man hört zum Beispiel immer wieder, alle sind für diese Reform. Und wenn man darunter versteht, dass die Reform dazu führt, dass nicht mehr jedes Krankenhaus alles machen soll, dass Dinge konzentriert werden sollen, Gelegenheitsversorgung unterbunden werden soll, dann zeigt unsere Simulation, dass das alleine deswegen möglich ist, wenn die Bundesländer stringent mit Leistungsgruppen Krankenhausplanung machen. Nun koppelt das KHVVG diese Leistungsgruppen aber noch an die Krankenhausfinanzierung, an Mindestmengen, an Anzahl Fachärzte und vieles mehr. Und das führt zu dieser offensichtlich hohen Komplexität. Und es ergeben sich Anreize, die ohne eine Simulation schwer vorhersagbar sind. Ein Beispiel. Die Vorhaltefinanzierung setzt den Anreiz, wenn man bei 80% ist, die hat ja diesen Korridor zwischen 80% und 120%, wenn man wenige Fälle hat, bei 80% eher zu operieren, um nicht runterzurutschen. Wenn man viele Fälle hat, aber nicht über die 120% kommt, nicht zu operieren, obwohl man es vielleicht gut könnte. Mindestvorhaltezahlen an Leistungsgruppen zu koppeln, führt dazu, dass die Hüftendoprothetik mit Fallzahlen belegt ist und dass man Strukturvorgaben hat, die Schulterendoprothetik nicht. Denn dafür gibt es keine Leistungsgruppe. Die landet in der allgemeinen Chirurgie als Leistungsgruppe. Auch die Probleme, die das KVVG ja gerade in der Diskussion hat für die Fachkliniken, die durch Besuche jetzt festgestellt wurden, haben wir im Mai in den Simulationen schon gesehen. Das heißt, um solche vielen Probleme zu finden, die durch diese Kopplung der Leistungsgruppen an etwas anderes entstehen als die Krankenhausplanung, kann man mit öffentlich zugänglichen Daten schon Simulationen machen, die helfen, diese Probleme zu erkennen. Und das geht auch relativ kurzfristig. Da muss man nicht auf einen Gruper erstmal warten.
Danke. Und Herr Mondstadt? Ja, bitte.
Ja, danke sehr, Frau Vorsitzende. Meine Frage darf ich an die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, DGU, richten an Professor Pennig. In der Leistungsgruppe spezielle Traumatologie wird im Rahmen des Gesetzentwurfs als Strukturvoraussetzung gefordert, dass eine Zulassung gemäß schwerstverletzten Artenverfahren, SAV, der DGUV vorliegen muss. Welche Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit von Verletzten sind hier zu erwarten? Danke sehr.
Herr Professor Pennig, bitte.
Vorsitzende. Herr Abgeordneter Mondstadt, vielen Dank für die Frage. Ich habe keine finanziellen Interessen. Als Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie kann ich mich sowohl der Daten aus dem Traumaregister als auch der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung bedienen. Wir haben in der Leistungsgruppe spezielle Traumatologie festgestellt, dass viele Häuser nur, also viele Standorte nur Einzelfälle erbringen. Das ist aber einer Zentralisierung natürlich gegenläufig. Wir wünschen eine ähnliche Entwicklung wie bei der Zulassung für die Operationen beim Darmkrebs. Diese Leistungsgruppe ist nach unserer Auffassung spezifisch und mit der Simulation, die wir über das Traumanetzwerk und das Traumaregister durchführen können, kommen wir auf etwa 350 Zentren mit einer hohen Fallzahl, der in dem Katalog der Leistungsgruppe hinterlegt ist. Dieses führt zum einen dazu, dass diese hochspezialisierten Eingriffe nur da durchgeführt werden, wo eine entsprechende Erfahrung und Expertise vorliegt. Die Erreichbarkeit, auch das haben wir simuliert, innerhalb von 40 Minuten stellt keine große Herausforderung dar in der Region, in den Regionen in Deutschland. Gehen wir jetzt einmal zu dem Effekt auf die anderen Eingriffe, beispielsweise auf Volumenchirurgie wie Schenkelhalsbrüche, beim älteren Menschen ein, dann muss man sagen, dass die Entlastung der anderen Kliniken, die diese Fälle erbringen können, entsprechend groß ist, sodass sie sich auf die wohnortnahe Versorgung dieser Patienten konzentrieren können. Das heißt also, die Massenverletzung, wenn wir es mal so nennen dürfen, für den alten Menschen wird dadurch ebenfalls gesichert, weil dies in der Leistungsgruppe Allgemeine Chirurgie landet. Dementsprechend sind wir der Meinung, dass wir bei dem Katalog, der hinterlegt ist, eine spezifische Leistungsgruppe haben, die eine Zentralisierung, so wie sie auch vom Gesetzgeber angestrebt und gewünscht ist, sicherstellt. Hierzu ist erforderlich, dass sowohl die Häuser mit Zulassung SAV als auch VAV einbezogen werden, denn das beinhaltet unsere Simulation. Vielen Dank.
Dankeschön. Und jetzt erneut Herr Pilsinger.
Ich habe eine Frage an den Herr Einzelsachverständigen Professor Dr. Augurski vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Wie wirken sich sinkende Fallzahlen sowie weiterhin steigende Personal- und Sachkosten, also konstant sinkende Erlöse, auf die Finanzsituation der Krankenhäuser in Deutschland aus? Und welche Entwicklungen nehmen dies, wenn eine Krankenhausreform in dieser Legislaturperiode vom Deutschen Bundestag bzw. im Bundesrat nicht mehr beschlossen würde?
Herr Professor Augurski, bitte. Sie sind auch online dabei.
Ja. Ja, genau. Ja, vielen Dank für die Frage. Professor Augurski, RWI Leibniz-Institut, keine finanziellen Interessen. Ja, seit dem Jahr 2022 haben die Krankenhäuser sowohl ein Erlös- als auch ein Kostenproblem. Die Fallzahlen sind seit Corona deutlich geringer als 2019. Das heißt, dann haben sie auf der Erlösseite gewisse Einbußen. Und seit dem Krieg in der Ukraine haben wir die Energiekosten und auch sonstige Inflationen, sodass halt auch auf der Kostenseite die Kosten zunehmen und auch die Löhne deutlich steigen, das heißt auch im Personalbereich. Zusätzlich kommt dazu, dass wir auch eine deutlich gesunkene Arbeitsproduktivität haben. Und in der Summe, wenn Sie das fortschreiben in die folgenden Jahre und jetzt keine Reform unterlegen in dieser Fortschreibung, dann wird sich die Lage weiter verschlechtern, weil einfach die Kosten stärker steigen als die Erlöse. Danke.
Dankeschön. Frau Zöllner,
bitte. Könnten wir die Minute auf die nächste Runde mit draufnehmen?
Dass ja, sagen, wir haben 12. Ja, statt ja, das können wir machen. Dann machen wir das so. Ich notiere das und dann geht die Frage recht an Bündnis 90 Die Grünen. Dr. Dahmen, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne den Einzelsachverständigen Herrn Karganidis von der Universität Wittenherdecke fragen wollen. Das Gesetz sieht neben den 60 Leistungsgruppen, die auch in der Krankenhausplanung NRW verwendet wurden, 5 zusätzliche Leistungsgruppen vor, die zwischen Bund und Ländern in den Eckpunkten zu diesem Gesetzentwurf vereinbart wurden. Warum ist es sinnvoll, diese Leistungsgruppen mit der Reform einzuführen und was könnte der Weg sein, dies zu tun?
Herr Professor Karganidis, bitteschön.
Christian Karganidis, Universität Wittenherdecke, keine finanziellen Interessenkonflikte. Die Leistungsgruppensystematik ist ja besonders wichtig für die Krankenhausreform und wir hatten von Seiten der Regierungskommission ja ein deutlich feingranuläres System vorgeschlagen mit 128 Leistungsgruppen. Diese 60 Leistungsgruppen plus die 5, die jetzt noch hinzukommen sollen, haben den Sinn, dass sie a. die Strukturqualität sichern, aber b. vor allen Dingen auch, dass die Fälle gerecht zugeteilt werden. Und die 60 Leistungsgruppen ermöglichen es sicherlich nicht in dem Maße wie die 128, die Fälle so gerecht zuzuteilen, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden. Deswegen sind diese 5 zusätzlichen Leistungsgruppen besonders wichtig. Neben der speziellen Traumatologie sehe ich insbesondere die Notfallmedizin-Leistungsgruppe als besonders wichtig an, weil wir da in Deutschland doch mehr Strukturqualität einführen müssen, als wir es im Moment haben. Weil wir, glaube ich, in den nächsten Jahren wird der Notfall noch mehr zum Normalfall, als es im Moment schon ist. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns auf diese Leistungsgruppen bei der Einführung jetzt konzentrieren.
Dankeschön. Herr Dr. Dahmen, bitte weiter.
Vielen Dank. Ich würde den Einzelsachverständigen Herrn Karganidis gerne weiterfragen wollen. Was halten Sie von der Ausgestaltung der Förderkriterien des Transformationsfonds im Gesetz?
Herr Professor Karganidis, bitte fahren Sie fort.
Der Transformationsfonds ist sicherlich ein Schlüssel für die Strukturreform in Deutschland. Und ganz wesentlich und gut gelöst ist sicherlich, dass finanziert wird, dass wir eine Zentralisierung bekommen, dass Standorte zusammengelegt werden können. Kritisch sehe ich eher, dass man Verbünde fördert und das Ganze noch über Telekonsile macht, weil es, glaube ich, so aus klinischer Sicht besonders wichtig ist, dass am Patienten der Arzt auch wirklich verfügbar ist. Das kann man aus dem Klinikalltag heraus sagen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir darüber hinaus in den Strukturfonds aufnehmen, A, dass wir auch energieeinsparende Maßnahmen fördern. Das bedeutet Dämmung von Krankenhäusern, das bedeutet sowas wie Photovoltaik. Das wird sich auszahlen in den nächsten 10 Jahren. Und was, glaube ich, im Zusammenhang insbesondere mit der genauso wichtigen Notfallreform zu sehen ist, ist, dass wir auch die integrierten Notfallzentren fördern sollten im Rahmen des Strukturfonds.
Dankeschön, Herr Dr. Damm, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gern weiter den Einzelsachverständigen Karganidis fragen wollen. Die Bundesregierung hat den Aktionsplan Gesundheit rund um die Geburt unlängst verabschiedet. Teil dieses Maßnahmenpakets ist auch die Besserung der Betreuung von Mutter und Kind durch Hebammen in den wesentlichen Phasen der Geburt. Die Fachverbände schlagen seit längerer Zeit das Konzept des hebammengeführten Kreißsaals in Geburtskliniken vor. Wie könnte dies noch sinnvoll im Gesetz verankert werden?
Herr Karaganidis, Herr Professor Karaganidis, bitte.
Ja, ich glaube, im Vordergrund der Reform muss ja ganz klar die Qualität stehen. Und die 120 Millionen, die im Moment ausgeschüttet werden oder ausgeschüttet werden sollen für die Geburtshilfe, spiegeln vielleicht nicht immer zwingend eine Ausschüttung nach Qualitätsrichtlinien wider, sondern sicherlich nach der Verteilung der Geburtshilfen in Deutschland. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir da hinkommen, dass wir endlich Gelder mal nach Qualität ausschütten. Und was da sicherlich ganz im Vordergrund steht, ist der hebammengeführte Kreißsaal. Es gibt sehr gute Vorarbeiten vom Hebammenverband dazu, wie ein solcher Hebammenkreißsaal aussehen kann. Das Ganze ist risikoauditiert. Und ich glaube, es würde Sinn machen, den GBA damit zu beauftragen, eine Richtlinie zu erstellen, wie der hebammengeführte Kreißsaal auf Grundlage dessen, was schon besteht, aussehen kann. Und ich würde empfehlen, die Gelder mehr anhand des Hebammenkreißsaals und anhand der Qualitätskriterien auszuschütten, als mit der Gießkanne über alle Krankenhäuser.
Danke schön. Und Herr Dr. Damm.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde weiter den Einzelsachverständigen Karganidis fragen wollen. Das Gesetz sieht als Bezugsjahr zur Vorhaltekalkulation also Jahre in der Zukunft vor. Warum könnte das ein Problem werden und was könnten Alternativen dazu sein?
Herr Professor Karganidis, bitte.
Ja, momentan steht ja im Referentenentwurf, dass die Vorhaltevergütung kalkuliert werden soll anhand der Fallerbringung der Jahre 25 und 26. Ich sehe das insgesamt kritisch, weil wir damit natürlich einen sehr starken Anreiz setzen für die Krankenhäuser, möglichst viel stationär zu erbringen und möglichst wenig ambulant, weil wir natürlich damit unser Vorhaltebudget-Perspektive steigern würden für das Jahr 27. Das läuft natürlich dem Trend, den wir gerade sehen wollen, dass mehr ambulantisiert wird, völlig entgegen. Deswegen würde ich empfehlen, als Bemessungsgrundlage die Jahre 23 und 24 zu nehmen und dann mit einem Korrekturfaktor zu belegen für das Jahr 27. Insbesondere würde das natürlich auch Bundesländern zugutekommen, die schon diesen Weg gegangen sind. Beispiel Baden-Württemberg, was schon sehr auf Zentralisierung gesetzt hat, was schon sehr stark darauf gesetzt hat, Betten abzubauen. Ich glaube, dass es insgesamt das gerechtere System wäre. Und wir gehen nicht so sehr in die Menge in den Jahren 25, 26, wie dies zu befürchten ist, auf Grundlage des aktuellen Referentenentwurfs.
Danke. Und Herr Dr. Damm.
Vielen Dank. Ich würde weiter gern den Einzelsachverständigen Professor Gerlach fragen wollen. Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz sieht die Einführung von sektorenübergreifenden Versorgungseinrichten auch anders an anderer Stelle als Level 1i Kliniken bekannt vor. Warum ist das erforderlich und welche Regelungen, Befugnissen sollten über die Einrichtung gegebenenfalls im Gesetz noch zusätzlich ergänzt werden?
Herr Professor Gerlach, bitte.
Ja, Ferdinand Gerlach, Goethe-Universität, keine finanziellen Interessenskonflikte. Also die Grundidee ist natürlich gut, sektorenübergreifende Versorgung zu fördern. In Deutschland übrigens lange überfällig. Wir sind ein Land, wenn man von außen auf uns schaut, was besonders stark sektoriert ist. Wir haben eine riesige, dicke Mauer zwischen den Sektoren, zwischen Kliniken und Praxen. Es ist in zahlreichen Vergleichsstudien nachgewiesen, dass die Koordination gerade auch für ältere, mehrfach erkrankte, chronisch Kranke bei uns besonders schlecht ist, dass außerdem zu viele Bürgerinnen und Bürger zu oft und zu lange im Krankenhaus sind. Ja, das belastet das Personal, das belastet die Patienten und übrigens die Ergebnisse sind nicht besser. Also wir haben einen riesigen Nachholbedarf bei der Ambulantisierung insgesamt. Deshalb sind die Chancen, die wir da eröffnen mit sektorenübergreifenden Versorgern, natürlich sehr gut, weil wir haben Interdisziplinarität, Haus- und Fachärzte arbeiten zusammen, wir haben Interprofessionalität, Ärzte, Pflegekräfte, MFAs, Veras, Physiotherapeuten können hier unter einem Dach zusammenarbeiten. Und es ist auch gut, dass hier an die Pflege gedacht wurde. Wie man das umsetzt, ist eine andere Frage. Es gibt aber auch Probleme und Risiken, wo die Abgeordneten bei der Entwicklung des Projektes oder des Gesetzes noch drüber nachdenken sollten. Wir wissen ja aus praktischen Beispielen, zum Beispiel Templin, dass es eine Vielzahl von Stellschrauben gibt im Ordnungs- und Leistungsrecht, die mitgedreht werden müssen, damit sowas praktisch funktioniert. Ich will nicht auf alle Details eingehen, aber einen Punkt hervorheben. Nach 116a ist ja vorgesehen, dass nahezu flächendeckend, also überall dort, wo es keine Zulassungsbeschränkungen gibt, eine Zulassung zur hausärztlichen Versorgung stattfinden kann oder soll. Und das geht mit einigen Gefahren einher, die Sie sich deutlich vor Augen führen sollten. Erstens könnte es eine Scheinlösung geben, ein Etikettenschwindel, wo hausärztliche Versorgung draufsteht, aber Rosinenpickerei stattfindet. Es wird außerdem so sein, wenn Kardiologen, Gastroenterologen im Niedrigprävalenzbereich der ambulanten Versorgung tätig werden, dann kann das nur in Überdiagnostik und Übertherapie enden, wenn man das nicht entsprechend adaptiert. Deshalb, es wäre fahrlässig, das einfach so zu öffnen. Man macht die Türen auf und dann kann der Chefarzt aus der Kardiologie mit weißem wehenden Kittel Hausbesuche machen. Nein, ich würde Ihnen vier Regelungen vorschlagen, über die man nachdenken könnte oder sollte. Erstens, man sollte über eine Leistungsgruppe hausärztliche Versorgung nachdenken und diese definieren. Was ist das? Und dazu würde gehören Hausbesuche, Pflegeheimversorgung, Langzeitversorgung chronisch Kranker und übrigens auch das, was der Kollege Dr. Gröning eben vorgestellt hat, Starter-Med, stationäre Allgemeinmedizin. Also das muss definiert werden, erster Vorschlag. Zweitens, es sollte zeitlich befristet zugelassen werden und mit Routinedaten überprüft werden, ob das tatsächlich auch stattfindet. Drittens, es sollte zwingend eine Kooperation mit bestehenden hausärztlichen Sitzen geben, um eine regionale Verzahnung sicherzustellen. Und viertens, wie übrigens für die PVZ, die Primärversorgungszentren, die im ersten kursierenden Entwurf standen, vorgesehen, sollte das zunächst auf unterversorgte Regionen beschränkt sein. Dann kann man Erfahrungen sammeln und gegebenenfalls neu entscheiden.
Vielen Dank, Herr Professor Gerlach. Vielen Dank allen, die ausgeführt haben. Und jetzt geht das Fragerecht an die FDP. Ich muss mich ja eben orientieren, wo jetzt gerade wer sitzt, nämlich Professor Ullmann. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an den GKV-SV. Und zwar ist in § 6a Absatz 4 Krankenhausgesetz bestimmt Ausnahmen, wann eine Leistungsgruppe in Abweichung von dem in Absatz 1 Satz 1 geregelten Grundsatz durch die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde im Benehmen mit den Krankenkassen zugewiesen werden darf. Auch wenn die vorgesehenen Qualitätskriterien nicht erfüllt sind, können Sie uns näher erläutern, warum Sie in Ihrer schriftlichen Stellungnahme für eine Einvernehmensregelung plädieren?
Frau Stoff-Arnes, bitte sehr.
Stefanie Stoff-Arnes, ich habe keine finanziellen Hintergründe. Vielen Dank für die Frage. Die Regelung ist der Intention nach durchaus nachvollziehbar. Allerdings wird hier vorgesehen, dass für 3 Jahre eine Gefährdung der Patientensicherheit in Kauf genommen wird, gerade in dünn besiedelten Regionen. Das ist aus unserer Sicht abzulehnen. Abzulehnen, weil es dauerhafte Ausnahmen nicht geben sollte, die sich auf die Qualität beziehen. Mal davon abgesehen, wird auch letztlich das Haus finanziert, als lägen alle Voraussetzungen positiv erfüllt vor. Das Gesetz regelt, dass 30 Minuten Abstände erfüllt sein müssen und dass Leistungsgruppen innerhalb von 40 Minuten pauschal erreichbar sein sollen. Diese pauschale Strukturierung macht aber keinen Sinn, weil die Leistungsgruppen durchaus unterschiedliche Komplexität, auch Planbarkeit ermöglichen. Für jede Leistungsgruppe sollte eine unterschiedliche Erreichbarkeitsanforderung gesetzt werden. Und insofern ist unsere Ausrichtung, dass wir mindestens hilfsweise im Einvernehmen mit den Krankenkassen diese Regelung befristet aufnehmen sollten. Noch besser wäre es, wenn man Leitplanken definiert über den GBA.
Ja, danke schön, Herr Professor Ullmann.
Bitte. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Einzelsachverständigen Professor Schreyöck. Zur Bestimmung der Höhe der Vorhaltevergütung plant das BMG aktuell ein Korridormodell mit gleitenden Referenzjahren zu etablieren. Für das Jahr 2027 wird entsprechend das Jahr 2025 als Indexjahr festgelegt und fortfolgend. Erscheint es in Ihren Augen sinnvoll, ein Referenzjahr zu verwenden, in dem noch im DRG-System bestehende Fehlanreize noch vollumfänglich bestehen? Und konkret wird das künstliche Generieren von Fallzahlen und damit den Fehlanreiz des DRG-Systems im Jahre 2025 besonders stark ausfallen, um eine möglichst hohe Vorhaltevergütung zu erwirken?
Herr Professor Schreyöck, bitte.
Ja, besten Dank. Schreyöck, Universität Hamburg, keine Interessenskonflikte. Ja, auch wenn das Korridormodell insgesamt sinnvoll erscheint, um eine mögliche Mengenausweitung zu begrenzen, setzt es in seiner Umsetzung eben doch Anreize, die Ambulatisierungsbemühungen zu konterkarieren. Das ist deshalb der Fall, weil das Referenzjahr für die 20-Prozent-Regelung in der Zukunft liegt. Das heißt, Krankenhäuser werden eben versuchen, bei der Einführung des Korridormodells, das ja dann 2027 oder später eingeführt wird, ihr stationäres Fallzahlvolumen stabil zu halten oder sogar zu erhöhen. Das heißt, es kann sein, dass wir Gefahr laufen, tatsächlich sowas wie eine Mengenentwicklung wieder zu bekommen. Und es geht hier um relativ viel Geld. Deswegen werden wir sehen aus meiner Sicht, dass die Ambulatisierungsbemühungen der Krankenhäuser wahrscheinlich sogar zum Erliegen kommen bei dieser Regelung. Deswegen empfehle ich, um diese Fehlanreize zu beseitigen, gar nicht erst aufkommen zu lassen, das Indexjahr, das Referenzjahr in der Vergangenheit zu wählen. Das heißt, 2023 wäre hier gut, denn 2024 ist ja noch nicht zu Ende. Oder eben ein Durchschnitt aus 2023 und 2024. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Warten Sie, dass ich Sie aufrufe. Bitte schön, Herr Professor Ullmann.
Zeit tickert weg.
Jetzt geht's weiter.
Meine nächste Frage geht an die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie. Hier ist die Frage, obwohl die Einführung der Leistungsgruppe Infektiologie grundsätzlich einen positiven Effekt auf die Versorgungsverbesserung haben wird, wird immer wieder die fehlende praktische Umsetzung kritisiert. Bitte erläutern Sie in Kürze die mit der aktuellen Planung einhergehenden Probleme für die Leistungsgruppe Infektiologie und skizzieren Sie bitte mögliche Lösungsansätze.
Herr Professor Sander, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Ja, guten Tag, live Erik Sander für die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie. In der Tat begrüßt die DGI, die Gesellschaft für Infektiologie, dass prinzipiell das Reformvorhaben und auch die Einführung der Leistungsgruppe, weil hierdurch in der Tat die Versorgungsqualität in Deutschland verbessert wird, insbesondere für Patienten mit komplexen infektiologischen Krankheitsbildern. Allerdings ist in dem aktuellen Entwurf sind momentan sowohl personelle als auch strukturelle Voraussetzungen genannt, die in kleinen Details momentan die praktische Implementierung und Umsetzung erheblich erschweren. Die Details haben wir in einer schriftlichen Stellungnahme auch dem Ausschuss zukommen lassen. Das würde jetzt relativ lang dauern, die Tabelle durchzugehen. Aber im Prinzip geht es hier um Facharztstandards, um die Qualifikationen und um sicherzustellen, dass diese an den jeweiligen Standorten, die eben eine qualifizierte infektiologische Versorgung gewährleisten und dann auch eine Leistungsgruppe Infektiologie vorhalten sollten, dass die das auch umsetzen können. Das bezieht sich vor allen Dingen auf die Vorhaltung von Fachärzten oder Leistungsgruppen anderer Qualifikationen, die in der Verknüpfung nicht in allen Punkten sinnvoll erscheint. Das erstmal an dieser Stelle.
Dankeschön, Herr Professor Ullmann. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage geht an die GKV-SV. Hier geht es um die MD-Prüfung. Wie bewerten Sie die vorgesehenen Abkehr von der Einzelprüfung hin zu einer Stichprobenprüfung mit Blick auf die potenzielle bürokratische Entlastung und die potenziellen Mehrkosten für das GKV-System?
Frau Stoff-Arnis, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Die Rechnungsprüfungsmöglichkeit ist ja durch das MDK-Reformgesetz bereits für die Krankenkassen erheblich reduziert worden. Also um die Hälfte, voraussichtlich 1 Milliarde Euro, zahlen gesetzliche Krankenkassen seither zu viel. Die Einführung von Stichprobenprüfungen wäre ein weiterer Einschnitt in die Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung, das Wirtschaftlichkeitsgebot beachten zu können. Insofern hier drohen erhebliche Mehrbelastungen durch die Einführung der Stichprobenprüfung. Und deshalb lehnen wir diese Regelung klar ab. Es wird der Anreiz geschaffen, durch Stichprobenprüfungen falsche Rechnungen zu stellen. In 2014 sind die Stichprobenprüfungen auch schon mal abgeschafft worden, weil sie waren wirkungslos und sie waren sehr bürokratisch mit vielen Rechtsunsicherheiten sozusagen berührt. Aus diesem Grunde haben wir gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft uns positioniert. Wir fordern gemeinsam, dass das bestehende System beibehalten wird. Wir schlagen auch weitere Entbürokratisierung vor, und zwar ganz konkret, dass man Rechnungsaufschläge vereinheitlicht, erstens, dass man zweitens das Vorverfahren stärkt, ja, um die Möglichkeit der Klärung herbeizuführen, und drittens, dass die Prüfzyklen bei der Strukturprüfung verlängert werden. Als GKV-Spitzenverband könnten wir uns auch 10% Prüfquote auf alles vorstellen.
Vielen Dank. Die letzten paar Sekunden schlage ich bei der nächsten Runde mit drauf. Und jetzt geht es weiter mit der AfD. Herr Ziegler, bitte schön.
Vielen Dank für das Wort. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Rottleb. Sie sind Geschäftsführer eines kommunalen Gesundheitszentrums mit etwa 1000 Mitarbeitern und 400 Betten. Welche Chancen und Risiken sehen Sie für ein mittleres Krankenhaus ähnlich dem Ihren im vorgelegten Gesetzentwurf?
Herr Dr. Rottleb, bitte schön.
Renny Rottleb, keine finanziellen Interessen. Ich bin Geschäftsführer des Gesundheitszentrums Bitterfeld-Wolfen. Ich möchte an der Stelle sagen, ich stehe hier als Vertreter eines Krankenhauses, das durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft sehr exzellent vertreten wird. Ich danke auch Herrn Gass sehr für das Engagement, was hier auch mit der Stellungnahme erbracht worden ist. Und möchte gerne aus Sicht eines konkreten Hauses hier ein Stück weit auch das Bild vervollständigen. Wir erwarten uns erstmal zunächst, und deshalb begrüßen wir auch sehr diese Leistungsgruppenmethodik, eine viel klarere Herausstellung unseres Profils. Ja, wir sind momentan in Sachsen-Anhalt im Krankenhausplan eingetragen mit einer inneren Medizin, mit einem geriatrischen Schwerpunkt, mit einer Allgemeinchirurgie, mit einem unfallchirurgischen Schwerpunkt, mit einer Allgemeinchirurgie, einer Pädiatrie, einer HNO, einer Gynäkologie und Geburtshilfe und einer Notfallstufe 2. Meine leistungsstärkste Abteilung in Bitterfeld-Wolfen ist die Kardiologie mit 4.500 Behandlungsfällen zu Herzkatheterlaboren. Wir tauchen in dem Gutachten, das das Land Sachsen-Anhalt in Auftrag gegeben hat, als eines der Krankenhäuser auf, die als Grund- und Regelversorgung besonders viel kardiologische Leistung erbringen. Ich habe mich immer gefragt bei der Vorstellung des Gutachtens, was man damit eigentlich zum Ausdruck bringen will. Letztendlich bin ich froh, dass diese neue Logik der Leistungsgruppen uns die Möglichkeit gibt, natürlich die Leistungsgruppe Kardiologie und auch die interventionelle Kardiologie entsprechend zu beantragen, hoffentlich auch zugesprochen zu bekommen und dann viel deutlicher auch herausgestrichen zu bekommen, wie die Leistungsfähigkeit des Hauses ist. Ich glaube auch, dass uns diese Leistungsgruppenmethodik deutlich mehr Flexibilität in der Ausgestaltung der Versorgung gibt. Ich begrüße in dem Zusammenhang auch ausdrücklich die Idee oder den Vorschlag, hier eine Leistungsgruppe hausärztliche Versorgung einzuführen. Finde ich tatsächlich eine brillante Idee, weil wir eben auch in einem Gebiet tätig sind, das hausärztlich stark unterversorgt ist, wo wir auch sehr stark in den ambulanten Bereich dringen mit dem Engagement unseres medizinischen Versorgungszentrums. Und insofern ohnehin ein hohes Interesse haben, hier gute Möglichkeiten zu haben, ambulante und stationäre Versorgung miteinander zu verbinden. Das größte Risiko, was ich sehe, Herr Gass hat es schon angesprochen, sind die nächsten 3 Jahre. Die Frage, wie wir eigentlich die Zeit bis zum Jahr 2027 wirtschaftlich überleben sollen. 80% der Krankenhäuser machen Defizite. Wir gehören auch dazu. Das muss man einfach hier auch so an der Stelle sagen. Ich musste meinen Gesellschafter in diesem Jahr zum ersten Mal, obwohl das Haus bis jetzt eine sehr gesunde wirtschaftliche Entwicklung genommen hat, um einen Zuschuss von 2 Millionen Euro bitten. Und wir wissen, dass wir auch in den nächsten Jahren, wenn sich hier in der Finanzierung nichts ändert und wenn sich tatsächlich auch die Bundesregierung nicht bewegt, auch unseren Gesellschafter um Zuschüsse bitten müssen. Was für mich als Geschäftsführer ein bisschen eigenartig ist, weil wir eine klare Regelung haben, eine klare gesetzliche Regelung in Deutschland, wie Versorgung zu finanzieren ist. Und es fällt mir ehrlich gesagt auch als Bürger dieses Landes sehr, sehr schwer, als Geschäftsführer meinen Gesellschafter hier um öffentliche Mittel bitten zu müssen für eine Leistung, deren Finanzierung eigentlich ganz klar geregelt ist. Ja, und letztendlich sehe ich auch ein gewisses Risiko in der Ausgestaltung einzelner Aspekte, sage ich ganz klar. Das ist zum einen so, es resultiert zwar jetzt das Beispiel aus einem anderen Gesetzesvorhaben, nämlich dem Transparenzgesetz und dem daraus resultierenden Bundesklinikatlas, wo ich plötzlich einem Standort, einem Chemiestandort in Ostdeutschland, wenn ich dort nach einem Krankenhaus suche, an der Postleitzahl des Chemiestandortes, im Einzugsgebiet von 150.000 Menschen, bekomme ich als erstes Mal Krankenhäuser in Halle und Leipzig präsentiert. Und ein Krankenhaus mit 400 Betten und fast 15.000 Behandlungsfällen im Jahr erscheint an Position 11. Das empfinde ich als großen Strickfehler und ich befürchte, dass wir im Detail damit zu rechnen haben, dass es solche Webfehler eben auch im aktuellen Gesetzesentwurf gibt und dass die Umsetzung im Detail einfach ein Stück weit noch gewisse Hürden mit sich bringt.
Danke schön. Jetzt bleibt noch Zeit für eine ganz kurze Frage, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht noch mal an den Dr. Rottleb. Und zwar: Ziele des Gesetzentwurfs sind Entökonomisierung, Existenzsicherung, Entbürokratisierung und Spezialisierung. Bezogen auf ein Gesundheitszentrum Ihrer Größe, erreicht der Entwurf diese Ziele und welche Effekte hat dieser Gesetzentwurf? Danke.
Ja, vielen
Bitte
Dank.
Bitte schön, Herr Rottleb.
Ja, vielen
Anderthalb
Dank.
Minuten.
Das Thema Entökonomisierung ist für mich ehrlich gesagt nicht erkennbar. Im Gegenteil. Wir reden über die Einführung von teilweise leistungsneutralen Vorhaltepauschalen. Das erhöht entweder den Druck auf leistungsstarke oder auf leistungsschwache oder sogar auf alle Kliniken, weil irgendwo muss ja dann sozusagen der variable Anteil auch finanzierbar sein. Und ich sage mal, als einzelnes Haus müssen wir in der Lage sein, unsere Kosten zu erwirtschaften, und zwar sowohl unsere Sachkosten als auch unsere Personalkosten. Und da kann ich nicht so richtig erkennen, wo die Entökonomisierung stattfinden soll, solange wir mit solchen, solange wir sogar neue Finanzierungsinstrumente überlegen. Wir haben gerade wirklich in einem ziemlich schwierigen Prozess mit den Krankenkassen das Thema Pflegebudget bearbeitet. Und ich bin froh, dass es jetzt soweit gelöst ist, dass wir auch ein gutes Pflegebudget haben. Aber das war eine Mammutaufgabe, die sehr, sehr viel Verhandlungsbedarf hatte. Und meine Befürchtung ist ehrlich gesagt, dass uns das mit dem Vorhaltebudget wieder bevorsteht und dass uns das nicht wirklich guttun könnte.
Wenn dem Zusammenhang jetzt müssen Sie zum Schluss kommen. Einen Schlusssatz, wenn Sie möchten.
Danke.
Okay, gut. Dann geht das Fragerecht jetzt an die Gruppe Die Linke. Und es fragt Atish Gürpiner, der heute seinen 40. Geburtstag mit uns allen gemeinsam feiert. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Und jetzt beginnt die Fragezeit. Bitte.
Vielen Dank, Frau Kappert-Gonter, für die Wünsche und die Erteilung des Worts. Vielen Dank für die Möglichkeit, Ihnen Fragen zu stellen. Meine erste Frage richtet sich an die Einzelsachverständige Laura Valentuke-Picciute vom Bündnis Klinikrettung. Das Vorbild für die Leistungsgruppen ist ja die Schweiz. Dort wurde dieses System 2011 bereits eingeführt. Sie haben sich die Auswirkungen dort genauer angesehen. Welche Erfahrungen wurden in der Schweiz gemacht, von denen wir lernen könnten?
Frau Valentuke-Picciute, bitte.
Dankeschön. Laura Valentuke-Picciute, Sprecherin von Bündnis Klinikrettung. Ich habe keine finanziellen Interessenkonflikte. Danke für die Frage. Die Erfahrungen aus der Schweiz zeigen, dass die Leistungsgruppen als Schließungsinstrument dienen und führen zu zahlreichen Gerichtsprozessen dort, die sich über Jahre hinziehen.
Das erschwert die Patienten- und Personalplanung enorm. Und nur ein Beispiel. In Kanton Basel wurden mehreren Krankenhäusern auch viele Leistungsgruppen entzogen. Einem Klinikum wurde von 18 Leistungsgruppen 11 entzogen, das dann vor das Gericht ging und in der letzten Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht bekam das Recht, wurde dann die Leistungsgruppen, die es zuvor hatte, auch wieder anerkannt hat bekommen. Das heißt, es wurde es wieder anbieten, konnte es anbieten. Und dieses ganze Prozedere dauerte fast 3 Jahre der juristischen Auseinandersetzung und Unsicherheit. Und die Planung der Gesundheitsversorgung wurde dadurch nicht verbessert, sondern enorm destabilisiert. In Nordrhein-Westfalen herrscht bereits jetzt die große Planungsunsicherheit wegen der Leistungsgruppen. Und man sieht, mit der Reform, die einhergehende Zentralisierung wird von der Regierung verharmlost. In Dänemark, das hierzulande gerne als Vorbild für die Zentralisierung in Deutschland herangezogen wurde, gibt es wieder Bestrebungen, die sogenannten Nahversorgungs-Nahkrankenhäuser aufzubauen, weil die wohnortnahe Versorgung durch die Zentralisierung kaputt gemacht worden ist und nicht mehr ausreicht. Deswegen unser Plädoyer als Bundesklinikrettung: Schauen Sie auf die Schweiz, schauen Sie nach Dänemark und lernen Sie aus den Fehlern. Und wir brauchen natürlich eine Reform. Aber zwar die richtige Reform wäre die Wiedereinführung der Selbstkostendeckung mit demokratischer Bedarfsplanung. Vielen Dank.
Herr Gürpiner, bitte schön.
Vielen Dank. Die zweite Frage richtet sich an Dr. Peter Hoffmann vom Bündnis Krankenhaus statt Fabrik. Wir haben es eben schon gehört, Minister Lauterbach spricht gerne und viel davon, dass die geplante Vorhaltefinanzierung eine Entökonomisierung der Krankenhäuser und die Überwindung der Fallpauschalen bringen würde. Wie bewerten Sie die Regelung zur Vorhaltevergütung und wie sie jetzt im Gesetzentwurf stehen?
Herr Dr. Hoffmann, bitte sehr.
Vielen Dank, Peter Hoffmann, keine finanziellen Interessen. Die Idee einer Vorhaltefinanzierung hat ja aus guten Gründen sehr viel Zuspruch und Zustimmung gefunden, weil wir alle damit die Hoffnung verbunden haben, dass bedarfsnotwendige Krankenhäuser, insbesondere kleine, dadurch finanziell eine gesicherte Basis haben könnten. Dass dem immer noch zugestimmt wird, liegt aber offensichtlich daran, dass die Öffentlichkeit nicht gemerkt hat, dass unter dem Etikett Vorhaltevergütung ein Schwindel stattgefunden hat und die Vorhaltekosten, die Bemessung der Vorhaltevergütung im Grunde ein Zwilling des Fallpauschalensystems sein wird, wenn sie nicht, und das wäre mein Appell, nochmal radikal verändert wird. Denn die Vorhaltevergütung wird sich am Ende, sofern die Krankenhäuser in ihren Leistungsgruppen überhaupt die Mindestfallzahlen erreichen, da sind wir wieder beim Problem kleiner Krankenhäuser auf dem Land, wird sich die Höhe der Vorhaltevergütung bemessen an der Fallzahl und an der Fallschwere und damit im Grunde dieselben Fehler wiederholen, dieselben Fehlanreize unterstützen, die das Fallpauschalensystem hat. Mein Appell: Verändern Sie die Vorhaltefinanzierung. Die Grundidee ist gut, aber es muss eine bedarfsorientierte, das wird ja auch von anderer Seite gefordert, eine bedarfsorientierte und fallzahlunabhängige Finanzierung sein. Vielen Dank.
Danke sehr. Und jetzt geht das Fragerecht an BSW. Herr Hunko, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Professor Schrappe. Herr Professor Schrappe, als ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Sachverständigenrates der Bundesregierung, Klinikleiter und Vorstandsmitglied vieler Fachgesellschaften, könnten Sie vielleicht kurz zusammenfassen, was Ihr Blick auf das sogenannte KHVVG ist, also die sogenannte Lauterbachsche Krankenhausreform?
Herr Professor Schrappe, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, keine Interessen finanzieller Art, Universität Köln, Matthias Schrappe ist mein Name. Sehr gerne nehme ich dazu Stellung. Wenn ich mir das anhöre, das ist der Vorteil, am Ende zu Wort zu kommen, sehr viele Detailfragen, aber die Kernfragen sind nicht adressiert. Und die Kernfrage ist, worum handelt es sich? Es unser Problem, unsere Personalknappheit, unsere Qualitätsprobleme, unsere Koordinationsprobleme, wie Ferdinand Gerlach es richtig sagte, hängen an der Sektorierung-Thematik. Diese Krankenhausreform greift das nicht an. Auch die 115G-Reform ist letztendlich gefangen in der sektoralen Finanzierungsvergütung. Und insofern ist das ein Ansatz in diesem Gesetzentwurf, der uns nicht fortbringt. Es ist ein rückwärtsgewandter Entwurf Und die Folgedinge, wie zum Beispiel, dass an Leistungsgruppen Qualitätsvergleiche geknüpft sind, entbehren jeglicher fachlicher Basis. Danke.
Dankeschön. Was machen wir mit den letzten 13 Sekunden? Dankeschön. Und ich darf alle trösten. Wir sind ja gerade sozusagen beim Bergfest dieser Anhörung. Also wir haben genau eine Stunde hinter uns und eine Stunde kommt noch. Und jetzt geht das Fragerecht wieder an die SPD. Frau Behrens, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Frau Dr. Jona vom Marburger Bund. Sie fordern in Ihrer Stellungnahme, dass das von der Bundesärztekammer erarbeitete Personalbemessungsinstrument zur aufgaben- und patientengerechten Personalausstattung in der vorliegenden Reform in allen Abteilungen verbindlich eingesetzt werden soll. Könnten Sie uns bitte erläutern, warum Sie das für erforderlich halten?
Frau Dr. Jona,
bitte. Ja, vielen Dank für die Frage, verehrte Vorsitzende. Wir sind der festen Überzeugung, dass ärztliche Personalbemessung am Ende eben auch wichtig ist, genau wie die pflegerische Personalbesetzung wichtig ist. Denn es sind am Ende Menschen, die Medizin machen für andere Menschen. Und das ist das entscheidende Qualitätskriterium, ausreichendes Personal in ausreichender Qualifikation. Das ist entscheidend und deswegen hat sich die Bundesärztekammer schon 2019 auf den Weg gemacht, ein ärztliches Personalbemessungssystem zu entwickeln, was sehr kleinteilig und tatsächlich alle ärztlichen Aufgaben berücksichtigt, aber nicht wie die PPR 2.0 täglich angewendet werden soll, sondern in größeren Abständen und dann transparent darstellen soll, wie viele Ärzte bräuchte die Abteilung oder jetzt dann eine Leistungsgruppe und wie viel hat sie tatsächlich.
Danke schön. Und Dr. Pantazis, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an diese Einzelsachverständige Professorin Hasseler. Was bedeutet es insbesondere für ältere und multimorbide Patientinnen und Patienten, wenn durch die dringend notwendige Krankenhausstrukturreform die Zahl der Krankenhäuser und der Krankenhausbetten verringert werden? Welche Anforderungen an die Nachversorgung im ambulanten Bereich und an das Entlassmanagement stellen sich dadurch?
Frau Professor Hasseler, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich denke, dass nicht berücksichtigt wird, dass wir eine relativ schlechte Nachversorgung, nachstationäre Versorgung eben auch haben. Und es gibt Versorgungslücken zwischen der ambulanten Pflege und der fehlenden Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen und dann eben auch Krankenhäuser. Wenn also ältere multimorbid erkrankte Menschen aus dem Krankenhaus entlassen werden und sie zum Beispiel Bedarfe haben in der Wundversorgung, Medikation, Vitalparameter messen und so weiter, müssen sie oft hochschwellig eben wieder die Praxen aufsuchen. Des Weiteren wird auch nicht berücksichtigt, dass die häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V sehr, sehr strukturiert und sehr kleinteilig eben auch aufgebaut ist und sehr häufig ambulante Pflegedienste eben die häusliche Krankenpflege nicht mehr anbieten, weil es sich wirtschaftlich entsprechend auch nicht lohnt. Deswegen ist auch eben die Gefahr da, dass dann die Menschen unterversorgt sind nach der Krankenhausentlassung oder auch Menschen, die keinen Pflegegrad haben und noch nicht mal in die SGB-11-Leistungen gar nicht erst versorgt werden. Was wir benötigen, ist definitiv ein niederschwelliger, zugehender Ansatz, beispielsweise von Community Health Nurses oder Public Health Nurses, die vom Entlassmanagement informiert werden, die dann per Hausbesuch eben die Gesundheitsversorgung erfassen werden können, die Gesundheitssituation erfassen können, dann mit den behandelnden Ärzten und Ärzten in Kontakt treten, dann die interprofessionelle Zusammenarbeit eben organisieren, bedarfsangemessen auch eben entsprechend auftreten, dass die § 37 SGB 5 Leistungen an die Community Health Nurse, Public Health Nurse übertragen werden und eben auch dann die SGB 5 Leistungen der Pflegefachberufe auch entsprechend nach SGB 5 finanziert werden. Vielen Dank.
Dankeschön. Und Frau Rudolph, bitte.
Vielen Dank. Dann springe ich wieder zum Dr. Gröning und zur sektorenübergreifenden Versorgung. Und zwar würden wir gerne wissen, damit für die Patientinnen und Patienten, für die die sektorenübergreifende Versorgung die richtige Adresse darstellt, damit die auch dort landen, braucht es ja ein gut funktionierendes regionales Netzwerk, in das die umliegenden niedergelassenen Ärzte, die Pflegeheime, die Krankenhäuser, der Rettungsdienst und auch die KVen eingebunden sind. Solche Netzwerke entstehen ja nicht ganz von alleine. Hätten Sie für uns einen Vorschlag, wo diese Aufgabe angesiedelt, wie sie organisiert und wie sie finanziert werden könnte? Vielen Dank.
Herr Dr. Gröning, bitte sehr.
Ja, sehr gern. Also meiner Überzeugung nach müsste dieser Netzwerkaufbau bei den intersektoralen Versorgungszentren angesiedelt sein, denn es geht ja darum, dass in diese intersektoralen Versorgungszentren, die ja keine Notaufnahme haben und der Patient nicht selbstständig kommen kann, eine ganz enge Vernetzung mit den Leistungserbringern, die Sie gerade genannt haben, stattfindet. Nur dieses intersektorale Versorgungszentrum wird einen Überblick darüber haben, und das merken wir jetzt im Projekt eben auch, welcher ärztliche Kollege, welcher Pflegedienst, wer kooperiert, wer hat welche Fragen. Diese Netzwerkbildung ist sehr, sehr zeitaufwendig, sehr intensiv, aber auch sehr fruchtbar, muss man sagen. Es ist möglich. Man muss eben nur sehr viel Zeit und Ressourcen investieren. Und vor allen Dingen muss man eben auch, alle müssen wissen, welcher Patient kann in dieses intersektorale Versorgungszentrum und welcher muss auf das nächst höhere Versorgungslevel. Weil ich jetzt auch die Erfahrung gemacht habe, dass die auch die niedergelassenen Kollegen begeistert werden müssen, denke ich, dass auch die niedergelassenen Kollegen für diese regelmäßige Kontaktaufnahme, für die Zuweisung zum intersektoralen Versorgungszentrum auch eine regelhafte Vergütung erhalten müssen. Das ist in der ambulanten Versorgung wohl, aber man muss auch berücksichtigen, dass auch die Kliniken einen sehr hohen Aufwand betreiben, das intersektorale Zentrum, dieses Netzwerk zu pflegen. Und das müsste auch in irgendeiner Form, denke ich, vergütet werden. Aber diese Netzwerkpflege ist notwendig, aber möglich.
Das reicht. Danke. Darf ich nochmal zuspitzen, bitte? Wer sollte den Hut aufhaben, also die Organisation?
Das intersektorale Zentrum selbst, also die Leitung dieses Zentrums.
Okay, danke sehr. Und dann Frau Stamm-Fiebig, bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht auch an die Einzelsachverständige, Frau Professor Hasseler. Ich möchte zum Thema Pflege im Krankenhaus kommen. Gibt es aus Ihrer Sicht Regelungen zur Krankenhauspflege, die zwingend im KHVVG getroffen werden sollten und nicht auf das Pflegekompetenzgesetz verschoben werden können? Und könnten Sie uns bitte auch begründen, warum Sie das für erforderlich halten?
Frau Professor Hasseler, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich bedauere es sehr, dass jetzt die Pflegefachberufe in der Krankenhausreform nicht berücksichtigt werden. Es macht rein logisch eigentlich auch gar keinen Sinn. Es macht aber aus meiner Sicht strategisch auch keinen Sinn, die Pflegefachberufe im Krankenhaus auf das Pflegekompetenzgesetz einfach auch zu verlagern. Ich finde es auch sehr bedauerlich, dass bestimmte Aspekte, die in Stellungnahmen der Regierungskommission formuliert waren, zur Förderung der Pflegefachberufe im Krankenhaus nicht übernommen worden sind. Das hätte total viel Sinn gemacht, meiner Meinung nach. Ich muss nebenbei noch höflich auf etwas aufmerksam machen. Es wird fälschlicherweise im Entwurf immer von der Pflegekraft gesprochen. Pflegekräfte gibt es als Berufsbezeichnung nicht. Das vielleicht noch mal nebenbei. Das Pflegekompetenzgesetz ist zu 80% eine Reform des SGB XI. Und nur ganz wenig SGB-5-Leistung. Es berücksichtigt die Krankenhäuser in kaum irgendeiner Weise. Es regelt nicht die Kompetenzen, Scope of Practice, unterschiedliche Qualifikations- und Kompetenzniveaus. Es hat zum Beispiel die Advanced Nurse Practitioner, die auch in einigen Stellungnahmen der Regierungskommission vorgesehen waren, nicht berücksichtigt. Das wäre aber hoch erforderlich gewesen, um die Krankenhausversorgung oder die pflegerische Krankenhausversorgung eben entsprechend auch zu unterstützen. Ich hätte sehr differenzierte Vorschläge, wie man die Pflegefachberufe eben auch mit in die Krankenhausreform übernehmen könnte. Die kann ich gerne eben auch entsprechend zuschicken. Aber ich meine, mein Plädoyer ist, nochmal in die Stellungnahmen der Regierungskommission zu gucken, um dann noch mal zu schauen, wo an welchen Stellen wäre dann die Advanced Nurse Practitioner auch gut entsprechend umzusetzen. Etwas möchte ich noch ergänzen. Die Qualität der Leistung soll nach dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz ohne die Leistung der Gesundheitsberufe oder der Pflegefachberufe umgesetzt werden. Ich weiß, dass es nicht gewünscht ist, dass die Prozesskriterien der Pflegefachberufe in die Leistungsgruppen mit reingehen, aber die internationale Evidenz zeigt, dass es sehr wohl einen Unterschied gibt. Und deswegen würde ich hier auch nochmal dafür plädieren, sich an internationalen Vorbildern zu orientieren, Prozesskriterien der Pflegefachberufe in die Leistungsgruppen zu integrieren. Und die kann man aus den USA oder eben auch aus Dänemark entnehmen. Und ich würde definitiv vorschlagen, die pflegefachliche Versorgung in den Leistungsgruppen mit der Einführung internationaler Pflegefachsprache NANDA, NIC und NOC entsprechend zu überführen, weil die datengestützten Pflegeklassifikationen beschreiben eben auch das Wissen, die Evidenz, Intervention und Outcomes der Pflegefachberufe und können ganz klar sagen, wo wir die Pflegefachberufe mit welcher Qualifikation benötigen. Vielen Dank.
Dankeschön. Und Herr Mende, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage an den Bundesverband der Belegärzte und Belegkrankenhäuser. Wie beurteilen Sie, dass die Qualitätskriterien in einigen Leistungsgruppen auch durch Belegärzte erfüllt werden können? Was sind Ihre Vorschläge dazu?
Herr van Rie, bitte.
Frau Kappert-Gonter, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Mende, vielen Dank für die Frage.
Ja, der Paragraph 135e ist problematisch, weil belegärztliche Leistungen nicht in allen Leistungsgruppen abgebildet werden. Es sind lediglich 4 Fachbereiche, die praktisch in diesem System abgebildet werden für Belegärzte. Und es spiegelt überhaupt nicht das wider, was wir tatsächlich tun, sodass wir befürchten, wenn dieses Gesetz in dieser Form kommt, dass viele belegärztliche Kliniken dann eben in der intersektoralen Versorgungsform nicht mehr weiterarbeiten können. Und daher fordern wir massiv, dass eben Belegärzte in allen Leistungsgruppen arbeiten dürfen.
Danke sehr. Und Kollege Heidenblut, bitte.
Vielen Dank. Meine Frage geht an die DKG, Herrn Dr. Gass. Welche Auswirkungen hat die Krankenhausreform aus Ihrer Sicht für die psychiatrischen Stationen in somatischen Kliniken? Sehen Sie diese ausreichend berücksichtigt oder sehen Sie da Risiken?
Herr Dr. Gass, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Abgeordneter. Vielen Dank für die Frage. Man muss ja bemerken, die Psychiatrie ist ja eigentlich nicht berücksichtigt im Rahmen des KHVVG. Es kommt möglicherweise noch ein Gesetz oder dann eben gegebenenfalls eine Reform in der nächsten Legislaturperiode. Dennoch ist es richtig, was Sie vermuten. Die Psychiatrie ist ja in Teilen an den allgemeinversorgenden somatischen Krankenhäusern als sogenannte Abteilungspsychiatrien angesiedelt worden. Das war ja auch eine sehr bewusste Entscheidung im Rahmen der Psychiatriereform, wo man die großen psychiatrischen Fachkliniken ein Stück weit verkleinert hat und bewusst eben dann für einen Teil der Versorgung eher das Thema allgemeinpsychiatrische Versorgung diese Nähe gesucht hat. Wenn es jetzt dazu kommt, und ein Stück weit ist das ja auch unsere Sorge, dass wir aktuell einen ungeplanten Strukturwandel bekommen. Wir haben uns ja nie gegen Fusionen, gegen Zusammenführung, auch gegen Spezialisierung ausgesprochen, am Ende auch weniger Standorte, sondern wir haben immer gesagt, das muss einer Planung folgen, die dann auch bewusst entscheidet, was soll an welchen Standorten perspektivisch vorgehalten werden. Besteht in der Tat die Gefahr, dass durch den ungeplanten Wegfall aufgrund wirtschaftlicher Notlage von somatischen Häusern in Teilen auch die Psychiatrie negativ betroffen ist und man sicherlich diese psychiatrischen Einrichtungen dann auch nicht alleinstehend ohne die Somatik weiterführen könnte. Die naheliegendste Lösung wäre wahrscheinlich die Rückverlagerung an eine der größeren Kliniken oder an ein benachbartes Haus, was allerdings natürlich mit Aufwand verknüpft ist und wo man zumindest vorübergehend erwarten muss, dass die psychiatrische Versorgung in der betroffenen Region eingeschränkt ist. Insofern nochmals auch unser Plädoyer, diesen Transformationsprozess stärker planvoll und strukturiert zu gestalten und eben nicht den kalten Marktmechanismus sozusagen wirken zu lassen. Danke.
Gut, danke schön. Und die paar Sekunden gucken wir gleich bei der nächsten Runde, dass die abgezogen werden. Jetzt geht es an die Union. Frau Zollner.
Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Deutscher Hebammenverband und natürlich auch liebe Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, danke, dass Sie heute da sind und mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Ich hätte eine Frage bezüglich der Auswirkungen der Leistungsgruppe 42. Könnten Sie uns erläutern, was das für eine Auswirkung auf die flächendeckende Geburtshilfe hat? Könnten Sie uns da Ihre Expertise weitergeben, zum Beispiel auch bezüglich der vorgesehenen Personalanforderungen?
Frau Köpke, bitte sehr.
Herzlichen Dank.
Ziehen Sie sich das so einfach?
Genau. Das mache ich. Andrea Köpke vom Deutschen Hebammenverband. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Zöllner, für die Frage. Wir brauchen die Fortschreibung der Leistungsgruppe mit den Kriterien, die wir im Moment für die Geburtshilfe haben, sind absolut nicht ausreichend aus unserer Sicht. Wir fordern eine Berücksichtigung der Hebammen und der Hebammenkreissäle. Wir müssen darauf achten, dass wir mit der Krankenhausstrukturreform Qualitätskriterien einbringen. Die haben wir entwickelt. Die finden in dieser Form aber gar keine Berücksichtigung und auch keine Hebammenpersonalbemessung findet Berücksichtigung. Das heißt, wir bleiben in der Qualität der Geburtshilfe weiterhin hinter dem zurück, was wir in der Leistung zu Lage wären, vor allen Dingen mit den ökonomischen Anreizen, die gesetzt werden, sind wir weiterhin mit dem DRG-System verknüpft. Wir haben keine Umsetzung der 1:1-Betreuung. Wir wissen, was für positive Auswirkungen sowohl ökonomisch als auch psychologisch die 1:1-Betreuung auf Familien in Deutschland haben könnte. Aber in der Form wird es in dem KHVVG nicht mehr gestriffen und auch nicht umgesetzt. Von daher sind wir nicht zufrieden mit der jetzigen Ausgestaltung der Leistungsgruppen. Und wir verlangen auch ein Mitspracherecht als maßgebliche Berufsgruppe in der Geburtshilfe. Vielen Dank.
Danke, Frau Köpke. Wollten Sie Professor Schmidt dazu auch noch hören? Ja, dann Herr Professor Schmidt, bitte, Sie sind online dabei.
Ja, sehr verehrte Frau Vorsitzende, vielen, vielen Dank. Mein Name ist Markus Schmidt, ich vertrete die DGGG und habe keine finanziellen Interessen. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern haben wir in Deutschland eine Situation, viele geburtshilfliche Abteilungen mit insgesamt einer geringen Geburtenzahl zu haben. Die prenatale Mortalität ist aber in den kleinen Kliniken dreifach höher als in Kliniken mit über 1500 Geburten. Ursachen sind strukturelle Defizite, mangelndes Training, mangelnde Erfahrung des Personals. Die durchschnittliche Fahrzeit zu einer geburtshilflichen Klinik zurzeit in Deutschland beträgt ungefähr 17 Minuten. Das heißt, entgegen der eigentlichen Berichterstattung haben wir in Deutschland kein Unterangebot, sondern ein Überangebot an geburtshilflichen Leistungen, zumindest in vielen Regionen. In einigen Regionen ist es halt anders, da ist halt die Sicherstellung halt schwierig. Und diese in der Gruppe 42 geforderte Personalanforderung wird an dieser Situation nichts ändern. Dort wird gesagt, dass es 3 Fachärzte in einem Rufbereitschaftsdienst geben soll. Das ist aber nicht kongruent mit bestehenden Leitlinien, die eine 10-minütige Facharztanwesenheit haben und eine Entbindungszeit von 20 Minuten in unvorhergesehenen Notfällen, die auch bei einer absolut physiologischen Geburt auftreten können. Das heißt, von der Seite her werden Notfälle in kleineren Kliniken einfach schlechter versorgt. Wir fordern daher von der DGGG die Zentralisierung der Geburtshilfe, aber im Rahmen regionaler Versorgungspläne. Das heißt, in diesen Einheiten, in den größten Einheiten, sollen wir eine fachärztliche Präsenz von Geburtshilfen und Anästhesisten haben und eine ganz kurzzeitige Erreichbarkeit von Kinderärzten. Und in solchen Zentren würden wir dann natürlich auch hebammengeleitete Kreissäle, die Tür an Tür mit einer ärztlichen geleiteten Kreißsaal sind, absolut favorisieren. Dabei ist aber die Sicherstellung der Facharztverfügbarkeit in jedem Fall durch einen Bereitschaftsdienst und nicht durch einen Rufdienst zu realisieren. So, das heißt, in letzter Konsequenz, was wir zurzeit haben, dass ungeplante Kreiserschließungen kommen aus wirtschaftlichen Interessen, das sind unsere Probleme. Und von der Seite her sind wir absolut im Einvernehmen auch mit den Hebammenverbänden, dass wir hier zentralisieren müssen, weil nur gute Geburtshilfe läuft mit Hebammen und Ärzten gleichzeitig, um eine physiologische, interventionsarme Geburtshilfe bei aber maximaler Sicherheit zu ermöglichen. Vielen Dank.
Danke sehr. Und Herr Dr. Kippels fragt die nächste Frage.
Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine verehrten Damen und Herren. Die Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Joachim Gembel. Eines der Hauptziele der Reform ist die Entökonomisierung. Was sollte man korrekterweise unter diesem Begriff verstehen und wird dieses Ziel mit dem aktuellen Entwurf tatsächlich erreicht?
Herr Gembel, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Vorsitzende. Joachim Gembel, CEO der Asklepios-Kliniken, keine finanziellen Interessen. Die klare Antwort ist, das Ziel der Entökonomisierung wird nicht erreicht. Der aktuelle Entwurf zwingt alle Kliniken zur Fallzahlsteigerung und es gibt unzureichende Anreize für den auch von den Kliniken gewünschten geregelten Strukturwandel. Der Treiber der Ökonomisierung ist dabei die angedachte Form der Vorhaltefinanzierung. Diese sieht vor, das wurde eben schon angesprochen, dass bei einer Steigerung der Fallzahl in einem Krankenhaus um 20% das Vorhaltebudget mit einer Zeitverzögerung von 2 Jahren gesteigert wird. 20% Leistungssteigerung bei einer Klinik mit 20.000 Fällen sind das immerhin 4.000 Patienten mehr, sind eine ambitionierte und willkürlich definierte Schwelle, mit der die Kliniken in einer Fallzahlausweitung betrieben werden. Wenn Kliniken die Schwelle im Jahresverlauf nach eigener Wahrnehmung nicht erreichen, dann findet die in der Reform gewollte Leistungskonzentration nicht statt. Damit steht die teilweise Nichtfinanzierung der Versorgung der politisch gewollten Konzentration von komplexen Leistungen an spezialisierten Standorten entgegen. Da der 20%-Korridor aber auch nach unten gilt, entsteht zudem der Anreiz, weniger zu leisten und Versorgungsstrukturen abzubauen, da auch bei 81%iger Leistung die Vorhaltung finanziert wird. Ich gebe dazu gern ein konkretes Beispiel. Die Logik dieses Korridors, die galt nach unten post-Corona für die Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin. Hier wären wir als Unternehmen mit einer großen Abteilung wirtschaftlich besser gefahren, wenn wir die Versorgung von Kindern nach Erreichen der 80% Budgetmarke eingestellt hätten. In der Realität haben wir aber alle Kinder versorgt und 107% der Versorgung sichergestellt und damit letztendlich mehr als 2 Millionen an potenziellem Ergebnis nicht realisiert. Das haben wir sehenden Auges getan, um die Versorgung entsprechend aufrechtzuerhalten. Die aktuelle Vorhaltefinanzierung führt aus unserer Sicht zu weniger Versorgungsangebot und Wartelisten. Sie führt zu einer Reduzierung des Versorgungsangebots und nicht zu der gewünschten Leistungskonzentration, die das Gesetz ja beabsichtigt. Ganz zu schweigen von der zusätzlichen Bürokratie und den Nachweispflichten und Prüfungen, die mit ihr verbunden sind. Aktuell gibt es also mit dem Gesetzentwurf weder eine Ökonomisierung noch eine auskömmliche Finanzierung der Betriebskosten. Wunsch aus der Praxis zur Vorhaltefinanzierung wäre, auf die aktuellen Ideen zu verzichten und stattdessen die bestehenden Finanzierungsinstrumente wie Notfallstufenzuschläge und Kinderheilkundezuschläge zu nutzen und auszuweiten.
Dankeschön. Und Herr Müller, wünschen Sie das Wort? Ja, dann Sie stehen auf meiner Liste. Ich würde Sie jetzt aufrufen, bitte.
Vorheriger Vortrag. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, und zwar, weil Sie ja auch meine Strukturen zu Hause ganz gut kennen, mit den unterschiedlichen Trägern. Wäre es denn sinnvoll, auch in Verbünden von regional oder ansässigen Krankenhäusern, in dem ein Haus sich nachweislich auf eine Behandlung spezialisiert hat und das andere auf eine andere Behandlung sich spezialisiert hat, hier zur Erfüllung von Qualitätskriterien auch die Leistungsgruppen unter den einzelnen unterschiedlichen Trägern so aufzuteilen, dass sich im Großen und Ganzen eine Verbesserung der Qualität und eine Konzentration an den einzelnen Standorten ergebe?
Herr Dr. Gass, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Abgeordneter, danke für die Frage. In der Tat ist das ein zentraler Kritikpunkt, den wir auch haben an den Strukturvorgaben für die Leistungsgruppen. Wir haben hier sehr stark standortbezogene Strukturvorgaben, die es in aller Regel nahezu ausschließen, dass die notwendigen Strukturvorgaben eben so, wie Sie das beschrieben haben, in Verbünden in einer Region erbracht werden können. Es muss aus unserer Sicht unser Ziel sein, auch aufgrund der Fachkräfteknappheit, die wir ja haben und die auch nicht weggehen wird in Zukunft, dass tatsächlich Aufgaben, Versorgungsaufgaben, Behandlungskomplexe zwischen Krankenhäusern vernünftig aufgeteilt werden. Und das bedeutet, dass dann diese Strukturvorgaben, die ja bei einzelnen Leistungsgruppen vorsehen, dass ich andere Leistungsgruppen am Haus, am Standort haben muss. Und das bedeutet faktisch in einer Erreichbarkeit von 2 Kilometer Luftlinie, so ist die Definition, dass das für viele Krankenhäuser bedeutet, dass sie aus unserer Sicht überflüssigerweise nach solchen eigenen Versorgungsangeboten streben müssen, mit der logischen Konsequenz, dass die Fachärzteknappheit oder die Fachkräfteknappheit noch problematischer wird. Deswegen unser Vorschlag, dass solche Strukturvorgaben sehr viel stärker in Kooperation in einer Region erbracht werden können. Dann lässt sich auf einzelne Standorte die Aufgabenstellung viel besser verteilen. Vielen Dank.
Dankeschön. Und Herr Mundstadt, bitte.
Danke sehr, Frau Vorsitzende. Meine Frage darf ich ebenfalls an die Deutsche Krankenhausgesellschaft und an den IKK-Bundesverband richten. Wie bewerten Sie die aktuellen Regelungen zur Vorhaltefinanzierung, die insbesondere abhängig vom Fallzahlvolumen sind? Inwieweit ist diese Regelung strategieanfällig und was wären mögliche Alternativen? Danke sehr.
Herr Dr. Gass, wenn Sie sich kurz fassen, kommt Herr Hundel auch noch dran. Bitte.
Ja, das will ich gerne. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Frage. Es ist ja schon vieles angesprochen worden. Es wird ja proklamiert, und das ist die Zielsetzung, die der Gesetzgeber oder auch der Minister nach außen botschaftet, dass diese Vorhaltefinanzierung fallzahlunabhängig sei. Sie ist es faktisch nicht. Das ist schon mehrfach angesprochen worden. Die Krankenhäuser müssen weiterhin danach streben, zu bestimmten Zeiten, Referenzjahren in bestimmten Korridoren bestimmte Fallzahlen zu erreichen oder zu erhöhen, um dann einen optimalen Punkt zu finden in der Refinanzierung. Wir halten das für kontraproduktiv, und deswegen haben wir vorgeschlagen, nicht diese Art von Vorhaltefinanzierung einzuführen,
führen, sondern sich auf echte Strukturkostenkomponenten wie zum Beispiel die Notfallstufenfinanzierung oder die Zentrumsfinanzierung oder auch Kinder- und Jugendversorgung und Ähnliches zu konzentrieren und das dann wirklich fallzahlunabhängig zu gestalten. Danke.
Danke schön. Und Herrn Hunnel rufe ich jetzt gerne noch auf und frage mal die Union, wenn es etwas länger dauert, zulasten der nächsten Runde. Wollen wir die Antwort ausführlich hören? Ja, Herr Hunnel, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Jürgen Hunnel, gemeinsame Vertretung der Innungskrankenkassen. Ich habe keine Interessenskonflikte. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Abgeordneter Mondstadt, ich kann mich anschließen. Wir hatten ja eben schon von Professor Karyagandidis und von Professor Schreyuk den Hinweis darauf, dass die Frage des Basisjahres zur Ermittlung der Vorhaltebudgets strategieanfällig ist. Wenn ich jetzt etwas beeinflussen kann, auf deren Basis ich demnächst 60% meiner Vergütung bekomme, dann mache ich alles, um diese Zahlen nach oben zu treiben. Deshalb wäre es ganz wichtig, dass man entweder die Jahre 23, 24 nimmt, das ist ja eben schon vorgeschlagen worden, auf alle Fälle einen Abgleich macht und mit der Vergangenheit abgleicht, damit dann eben diese Mengenentwicklung nicht zu tragen kommt. Der Vorwurf, dass es oder die Vorstellung, es würde zur Entökonomisierung führen, ist auch schon mehrfach gesagt worden, trifft nicht zu. Für uns ist nochmal wichtig, dass die Höhe der Vorhaltepauschalen nicht an den tatsächlichen Bedarf richtet und dass eben nicht die Fallzahlen gemacht werden, sondern dass es zu einer Bedarfsplanung kommt. Die Abrechnung hinterher der Vorhaltepauschalen sollte aber über die Fallzahlen erfolgen. Das ist bei uns nochmal sozusagen eine der Forderungen, die wir haben. Und die andere Frage, die auch nochmal strategieanfällig ist, ist die Frage der Abweichung des Korridors, 20% rauf, 20% runter. Auch das ist schon aufgeführt worden. Wir sind der Auffassung, dieser Korridor müsste deutlich geringer sein. Es muss einen geben, aber bei 10% wäre er ganz schon, glaube ich, gut eingestellt. Und wichtig ist eben, wir dürfen das Ziel der Ambulantisierung nicht vergessen. Und das ist ja eben auch schon von den Professoren Karyagandidis und Professor Schreyuk gesagt worden, dass diese Regelung dazu fehlläuft. Herzlichen Dank.
Danke schön. Und das Fragerecht geht an Bündnis 90 Die Grünen. Professor Grau, bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Schreyuk. Ein elementarer Bestandteil der Krankenhausreform ist die Einführung einer Vorhaltefinanzierung. Wir haben darüber gesprochen. Könnten Sie bitte erläutern, wie eine mögliche Auszahlung an die Krankenhäuser über einen Vorhaltefonds aussehen könnte und welche Vorteile damit einhergehen?
Herr Professor Schreyuk, bitte sehr.
Ja, besten Dank. Schreyuk, Universität Hamburg. Ja, die im Gesetzentwurf vorgesehene Auszahlung des Vorhaltebudgets ist aus meiner Sicht zu bürokratisch und schafft zudem Anreize für eine liquiditätsorientierte Mengensteuerung. Also sie setzt Anreize, das Vorhaltebudget des Jahres möglichst früh im Jahr zu vereinnahmen. Und daraus entsteht das Risiko, wenn das Budget zu früh ausgezahlt wird, dass das Angebot an Leistungen so reduziert wird. Und es wäre insbesondere in ländlichen Regionen problematisch. Deshalb würde ich empfehlen, dass die Zahlungen der Krankenkassen für den Vorhalteanteil nicht direkt an die Krankenhäuser erfolgen, sondern an einen Vorhaltefonds, der zum Beispiel beim BAS angesiedelt sein könnte. Das hätte den Vorteil, also der Fonds hätte den Überblick über alle Zahlungen der Krankenkassen und könnte so sicherstellen, dass regelmäßige Zahlungen erfolgen, ohne den Anreiz zur Maximierung einer frühzeitigen Zahlung im Jahr zu setzen. Zweitens, durch die Zentralisierung würde man gleichzeitig Bürokratie und Verhandlungskosten von der Ortsebene wegnehmen und so durch Synergien potenziell Personalkosten sparen. Und drittens hätte man perspektivisch den Vorteil, über den Fonds eine fallzahlunabhängige und populationsorientierte Berechnung im weiteren Verlauf der Vorhaltepauschalen vorzunehmen, diese Regelung, die natürlich nicht in den Kassenwettbewerb eingreifen sollte und auch nicht müsste durch diese Konstruktion des Fonds. Besten Dank.
Danke schön, Herr Professor Graubitz.
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht zunächst an Herrn Dehne von der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser und dann an Herrn Radbruch von den Deutschen Evangelischen Krankenhäusern. Welche praktischen Auswirkungen könnte eine Auszahlung der geplanten Vorhaltefinanzierung über einen Vorhaltefonds mit Blick auf die Liquidität der Kliniken haben und bestünden bei einem Fonds Auswirkungen auf den Risikostrukturausgleich zwischen den Krankenkassen? Vielen Dank.
Herr Dehne, bitte zunächst.
Nils Lehner, Geschäftsführer der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser, keine finanziellen Interessen. Ja, vielen Dank für das wichtige Thema. Vielleicht vorneweg nochmal der Hinweis, dass viele Krankenhäuser inzwischen nicht nur in Rentabilität, sondern riesige Liquiditätsprobleme haben. Das liegt unter anderem daran, dass viele Krankenhäuser in der Vergangenheit durch die Kreditaufnahme in ihre Infrastruktur investiert haben und das jetzt in der aktuellen wirtschaftlichen Situation Probleme bereitet. Insofern ist eine rechnungsunabhängige Auszahlung der Vorhalte Finanzierung ein echter Meilenstein, weil zum ersten Mal relevante Erlösbestandteile für eine Geschäftsführung unabhängig von saisonalen Schwankungen oder unabhängig von der organisatorischen Leistungsfähigkeit einzelner Fachabteilungen irgendwie geplant und gesteuert werden können und insofern auch strategische Steuerung möglich ist darüber. Das wird, glaube ich, gerade in der Zeit, in der wir veränderte Leistungsspektrum und Versorgungsaufträge haben werden, von großer Bedeutung sein. Ich glaube, dass eine Ausgestaltung dieses Fonds ohne Auswirkungen auf den Morbi RSA insofern möglich sind, wie Herr Professor Schajuk das gerade beschrieben hat, dass der Rechnungsbetrag gesplittet wird und nur der eine Teil an das Krankenhaus direkt geht, der andere Teil an den Fonds geht. Das würde einen gewissen Liquiditätsstartbedarf in dem Fonds bedeuten. Auf der anderen Seite zu erheblichen Entlastungen auf Seiten der Krankenhäuser für die Verhandlung von Ausgleichen, gerade vor dem Hintergrund der komplizierten Regelungen mit prozentualen Aufschlägen auf die Vorhaltefinanzierung deutlich entlasten und sicherlich Bürokratie sparen.
Danke schön. Und Herr Radbruch, gerne.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, diese Idee, das Budget in 12 Tranchen zu zahlen, ist ursprünglich einmal von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der AOK zusammen während der Corona-Zeit entwickelt worden, um da die Stabilität herzustellen. Und das ist natürlich eine gute Hilfe, um das Liquiditätsmanagement in den Krankenhäusern stabil zu halten. Und das wird gerade gesagt worden, Liquidität ist ein großes Problem auch für die wirtschaftliche Stabilität des Hauses. Und gleichzeitig kann immens der Bürokratieaufwand gesenkt werden, weil auch komplizierte Verrechnungen da entfallen. Man muss auch gleichzeitig deutlich machen, dass wenn die Zahlung entkoppelt wird von den Fällen, die Festlegung des Budgets ja immer noch an den Fällen hängt im Prinzip und nicht entkoppelt wird. Und damit man insgesamt die Vorhaltefinanzierung von den Fallzahlen koppeln kann, braucht es halt aus unserer Sicht eine kleinräumige Bedarfsforschung. Und deswegen würden wir uns wünschen, dass das in diesem Gesetz schon verankert wird, dass dieser komplexe Prozess, wo es jetzt noch keine Instrumente für gibt, in Gang gesetzt wird und ein Auftrag an die Selbstverwaltung erteilt wird, diesen Komplex zu bearbeiten und da Ideen zu entwickeln.
Danke schön, Herr Professor.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Dehne von der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser. Inwieweit wäre es aus Ihrer Sicht der Vermeidung von Fehlanreizen zielführender, die Ermittlung des landesspezifischen Vorhaltevolumens nicht jährlich, sondern alle 3 Jahre vorzunehmen und somit mit der 3-jährigen Ermittlung des Anteils des jeweiligen Krankenhausstandortes am Vorhaltevolumen des Landes zu synchronisieren?
Herr Dehne.
Auch ein wichtiges Thema. Wir haben gerade über die Abzahlung des Vorhaltebudgets gesprochen und es gibt darüber hinaus 2 Ermittlungsebenen. Das ist einmal die Standortebene für die Vorhaltebudget und die Landesebene für das Vorhaltebudget. Bis jetzt haben wir unterschiedliche Systematiken auf diesen beiden Ebenen, die zu Fehlanreizen oder im schlimmsten Fall sogar der Verhinderung von den eigentlichen Anreizen führen können. Ganz konkret kann man sagen, dass Länder, die sehr offensiv Ambulantisierung vorantreiben würden, durch die jährliche Nachberechnung des Vorhaltebudgets auf der Länderebene sogar bestraft werden könnten. Um das zu vermeiden, wäre sicherlich die Angleichung dieser Anreizeffekte sinnvoll. Der erste Schritt wäre, das auf 3 Jahre zu verlängern. Langfristig, glaube ich, kommen wir nicht drum herum, uns einen Mechanismus zu überlegen, der stärker populations- oder bedarfsorientiert oder mobilitätsorientiert eben funktioniert.
Danke schön, Herr Professor Kraut.
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Frau Buchner vom Deutschen Bundesverband Logopädie. Könnten Sie bitte erläutern, welche Bedeutung Personalbemessungsinstrumente für die Qualität der Versorgung der Patientinnen und für die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten für die patientennah arbeitenden Berufsgruppen wie Therapeuten und Sozialarbeiterinnen haben?
Frau Buchner, bitte.
Frau Büchner, aha, keine Büchner. Finanziellen Interessen. Ja, vielen Dank, Herr Grau, für die Frage. Wir können uns da tatsächlich den Ärzten und Pflegefachberufen nur anschließen. Auch wir plädieren für ein Instrument zur Bemessung, zur Personalbemessung für unseren Bereich, denn das ist von großer Bedeutung. Im Moment ist die Realität in den Krankenhäusern so, dass TherapeutInnen immer mehr wegrationalisiert werden, dass therapeutische Leistungen immer mehr wegrationalisiert werden und dass die Kernaufgabe der Therapeutin, nämlich die Versorgung der PatientInnen am Bett, überhaupt nicht mehr möglich ist, sondern durch bürokratischen Aufwand und viele andere Dinge mehr eigentlich in Anspruch genommen wird. Und somit wäre ein Personalbemessungsinstrument aus unserer Sicht eine gute Möglichkeit, um diese Missstände zu beheben und den TherapeutInnen wieder die Möglichkeit zu geben, die Therapiedauer und die Therapiefrequenz, die notwendig ist, um leitliniengerecht und patientenorientiert zu arbeiten, eben auch durchführen zu können. Vielen Dank.
Danke, Frau Büchner. Herr Professor Grau.
Ja, meine weitere Frage geht an den Einzelsachverständigen Christian Karagianidis. Wie können die Fälle bezüglich den zusätzlichen 5 Leistungsgruppen eindeutig zugeordnet werden?
Herr Professor Karagianidis, halbe Minute, bitte.
Ja, grundsätzlich wird die Zuordnung der Fälle natürlich eine große Herausforderung und ich würde das Ganze auch als atmendes System betrachten. Ich glaube, die beiden Leistungsgruppen Infektiologie und Notfallmedizin stellen eine Besonderheit dar. Die Infektiologie betrifft ja alle Fachgebiete in der Medizin, sodass ich empfehlen würde, dass die Selbstverwaltung relativ zügig einen OPS-Code komplexe Infektiologie aufsetzt. Nur damit kann man, glaube ich, ganz eindeutig die Fälle zuordnen. Und für die Leistungsgruppe Notfallmedizin würde ich empfehlen, am Anfang gar keine Fälle zuzuordnen, sondern die in den allen dann Leistungsgruppen zu lassen und das System in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln.
Danke schön. Und jetzt geht das Fragerecht an die FDP. Frau Aschenbeck-Dugmus, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Herrn Professor Schreyöck und die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Als Teil der Ambulantisierungsmaßnahmen wurden ja die Hybrid-DRG eingeführt. Können wir durch die derzeitige Ausgestaltung der Hybrid-DRGs die Ambulantisierung ausweiten? Vielen Dank.
Herr Professor Schreyöck, bitte sehr.
Ja, besten Dank. Schreyöck, Universität Hamburg. Also die Hybrid-DRGs insgesamt erscheinen natürlich sehr sinnvoll und stellen ja auch eine wichtige Säule auf dem Weg zu mehr Ambulantisierung dar. Auch gerade jetzt hinsichtlich einer möglichen Reduktion der stationären Fallzahlen im Rahmen des Korridormodells. Andere Länder haben ja gezeigt, dass dieses Instrument, dass man mit diesem Instrument die Ambulantisierung deutlich voranbringen kann. Allerdings ist die aktuelle Ausgestaltung, wird das nicht dazu führen, dass wir wirklich einen substanziellen Ambulantisierungseffekt sehen werden. Und das hat 2 Gründe. Erstens, die Hybrid-DRGs wurden über die Verweildauer ausgegliedert. Das heißt, als Krankenhaus kann man sich bei einer gegebenen Indikation aussuchen, ob ein Fall als Hybrid-DRG mit 1 Tag oder als Haupt-DRG mit 2 Tagen oder mehr abgerechnet wird. Und das setzt natürlich den Anreiz, die Hybrid-DRG eher nicht abzurechnen und den Fall damit nicht ambulant zu erbringen. Besser wäre es, die Hybrid-DRGs über einen Schweregrad zu definieren. Das heißt zum Beispiel, bei Hernien-OPs muss dann immer die Hybrid-DRG abgerechnet werden, wenn keine oder keine relevante Vorerkrankung vorliegt. In anderen Fällen wird dann eine normale DRG abgerechnet. Zweitens ist die Höhe der Hybrid-DRGs derzeit so konzipiert, dass sie nicht für alle Leistungserbringer kostendeckend ist. Und hier empfehle ich, über das DRG-Kostengerüst zu gehen. Wir haben dazu ein Konzept entwickelt und das wird in den ersten Jahren leichte Mehrkosten verursachen, hat aber den positiven Effekt, dass entsprechende Strukturen in Krankenhäusern, aber auch in der vertragsärztlichen Versorgung aufgebaut werden können für ambulante OPs. Denn diese Strukturen existieren in beiden Systemen so eben nur sehr bedingt. Und das wäre meine Empfehlung. Besten Dank.
Danke schön. Gleiche Frage, Herr Dr. Gassen, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann da im Prinzip nahtlos anschließen. Es ist im Grundsatz die richtige Idee, diese Hybrid-DRG zu etablieren, um Ambulantisierung voranzutreiben. Das Problem ist tatsächlich, dass die Vergütung, so wie sie im Moment darstellt, zum einen, was das Thema Sachkosten angeht, insbesondere für den niedergelassenen Bereich höchst unbefriedigend ist, weil je nach hohem Sachkostenanteil so eine Hybrid-DRG sogar fast defizitär werden kann. Und das, was Professor Schreyöck schon angeführt hat, dass es eben durch die Art der Ausgliederung hier die Problematik gibt, dass eigentlich immer noch Anreize bestehen für Krankenhäuser, selbst wenn sie eigentlich ambulant die Leistung erbringen wollten, sie aus pekuniären Gründen fast stationär erbringen müssen. Hier brauchen wir eine deutliche Neukalkulation der Hybrid-DRGs. Und das wird in anderen Ländern, ist das ja auch so, umgesetzt worden, dass man das Ambulante zumindest für eine gewisse Zeit eher incentiviert hat, als es jetzt sozusagen als rabattierte Versorgungsform zu etablieren. Und ich glaube, wenn das geschieht, und da sind wir in den Diskussionen, insofern gebe ich die Hoffnung nicht ganz auf, dann hat die Hybrid-DRG durchaus das Zeug dazu, Ambulantisierung voranzutreiben. Wenn es so bliebe, wie es jetzt ist, glaube ich, sollten wir nicht allzu viel Hoffnung dranhängen.
Und Herr Professor Ullmann.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht jetzt an den gemeinsamen Bundesausschuss. Im Gesetzentwurf ist ausdrücklich die Schaffung eines neuen Ausschusses zur Weiterentwicklung der Leistungsgruppen vorgesehen. Wie bewerten Sie das und welche Änderungsvorschläge hätten Sie? Bitte um kurze Antwort.
Herr Professor Hecken, bitte sehr.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Keine finanziellen Interessen. Die Schaffung des neuen Gremiums, die im 135e vorgesehen ist, würde ich gerne unterteilen. Zum einen in den Teil, der die Fortentwicklung der Leistungsgruppen beinhaltet und den anderen, der Qualitätsanforderungen definieren soll und definieren kann. Die Fortentwicklung der Leistungsgruppen ist eine Aufgabe, die im bisherigen System, in der bisherigen Systematik auch nicht im Aufgabenbereich des GBA lag. Hier sind wir in Zukunft überhaupt nicht beteiligt. Hier sitzen wir noch nicht mal am Katzentisch. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Wichtiger ist der Punkt, dass in diesem Gremium, das geführt wird vom Bundesminister für Gesundheit und von 16 Bundesländern, ohne dass klare Entscheidungen dort getroffen werden können, Vorschläge für die Weiterentwicklung der Qualitätssicherung gemacht werden, die am Ende für den Bundesminister für Gesundheit keinerlei Verbindlichkeit haben. Dieses Gremium gibt nur Empfehlungen ab. Es ist nicht der Zwang da, dass der Bundesminister dann in seiner Rechtsverordnung auf der Basis evidenzbasierter Kriterien die vielfach in der Fläche politisch sehr kritischen Qualitätsentscheidungen dann eben auch trifft. Und es besteht deshalb die ganz, ganz große Gefahr, dass eben hier durch dieses Gremium mit absolut geringer Durchschlagskraft und durch die Rechtsetzungskompetenz allein der Politik dann eben QS-Kriterien entwickelt werden, die politisch opportunistischen Kriterien genügen, aber nicht dem Interesse des Patientenschutzes. Deshalb wäre es unser Anliegen, zumindest den Teil, der sich mit der Fortentwicklung der Qualitätssicherung beschäftigt, in den bewährten Strukturen des GBA zu belassen. Wir haben hier die Erfahrung, wir haben hier die Kompetenz, und dass das nicht ganz schlecht sein kann, beweist ja auch das Krankenhausgesetz NRW und der Gesetzentwurf der Bundesregierung, in dem unsere Strukturrichtlinien fortgeführt werden, bis sie überschrieben werden. Also offensichtlich haben sie einen gewissen Wert, in dem unsere Notfallstufen weiterhin benutzt werden, obwohl sie eben evidenzbasiert zustande gekommen sind. Und das wäre mir ein zentrales Anliegen zur künftigen Gewährleistung der Patientensicherheit in der stationären Versorgung.
Danke schön. Die letzten 30 Sekunden.
Ich versuche es mal ganz schnell. Ja. MD Bund würde ich gerne eine Frage stellen. Wie beurteilen Sie, dass in § 275a SGB V zur Prüfung zu Strukturen in Krankenhäusern die Prüfverfahren durch den MD regelmäßig oder regelhaft schriftlich durchzuführen sind? Schlagen Sie konkrete Änderungen vor?
Dr. Gronemeyer.
Wir sehen die Festlegung auf ein vorrangig schriftliches Prüfverfahren in der Tat kritisch, weil hier eine Chance vergeben wird, überflüssigen Aufwand auch zu vermindern. Wir halten die Regelung für zu starr. Ein einfaches Beispiel, wenn Sie auf einer Infektionsstation gucken, ob eine Schleuse vor einem Patientenzimmer vorhanden ist, dann gehen Sie besser hin, schauen sich das an, anstatt Pläne anfertigen zu lassen und das schriftlich zu machen. Was sich bewährt hat, ist, dass der medizinische Dienst, je nachdem, was geprüft werden soll, entscheidet und festlegt, welche Prüfart hier gewählt wird. Das läuft bisher so und hat sich bewährt. Und ergänzend schlagen wir vor, auch um überflüssigen Aufwand zu vermeiden, dass der medizinische Dienst Bund auch regelhaft an dem Ausschuss für die Weiterentwicklung der Leistungsgruppen beteiligt wird, damit die Kriterien, die dort festgelegt werden, auch eindeutig geprüft werden können, um hier Rechtsstreitigkeiten und so weiter im Nachgang zu vermeiden, wodurch auch viel unnötiger Aufwand entsteht.
Okay,
vielen Dank.
Danke sehr. Und für die AfD Herr Ziegler.
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Dr. Gass von der DKG. Sind denn speziell die beiden Ziele des Gesetzentwurfs, Existenzsicherung und Entbürokratisierung, aus Ihrer Sicht überhaupt zu erreichen mit dem Gesetzentwurf? Und wenn Sie mir noch 3 Minuten übrig lassen, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Herr Dr. Gass, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage.
die Problematik, die die Krankenhäuser heute zu bewältigen haben, beruhen ja nicht allein auf den Strukturproblemen und den finanziellen Problemen. Wir haben natürlich auch ein Fachkräfteproblem. Insofern brauchen wir hier wirklich einen umfassenden Entwurf, der vieles ermöglicht. Wir brauchen die Lösung der finanziellen Problematik. Darauf bin ich eingegangen. Wir brauchen eine Strukturentwicklung, die wirklich planvoll abläuft, wo die Regionen in den Blick genommen werden. Und wir brauchen mehr Attraktivität für diejenigen, die in den Krankenhäusern tätig werden sollen. Dazu gehört das Thema Entbürokratisierung, aber auch qualifizierte Fachkräfteeinwanderung. Auch das ist ein wichtiger Aspekt für uns. Vielen Dank.
Herr Ziegler, bitte.
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Rottlepp. Welche Aspekte fehlen Ihnen insbesondere hinsichtlich der Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Krankenhäuser? Nicht zu verstehen? Doch. Am Beispiel Ihres Hauses, und wie wirkt sich vielleicht gerade mal speziell noch mal das Thema Leiharbeit auf die Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern im Moment aus? Danke.
Herr Dr. Rottlepp.
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Aspekt der Wirtschaftlichkeit, ich möchte ihn mal ein Stück weit noch mal an dem Thema Vorhaltevergütung festmachen. Der Vorschlag, der unterbreitet wurde, das Basisjahr für die Berechnung der Vorhaltevergütung nach vorn zu ziehen und das Jahr 2023, 2024 zugrunde zu legen, ist vor dem Hintergrund des Argumentes, hier falsche Anreize zu setzen, sicher nachvollziehbar. Ich gebe aber zu bedenken, wir bewegen uns als Krankenhäuser nach wie vor aus einem Corona-Leistungstal heraus. Wir hatten in den Jahren 22 bis 24 durchschnittlich 4 bis 6% Leistungssteigerung, zumindest im Gottsche-Klinikum. Ich weiß, dass das an anderen Standorten auch so ist und dass diese Leistungsentwicklung auch anhält, weil wir teilweise gerade im Jahr 2023 noch gar nicht in der Lage waren, die Leistung voll zu erbringen, aus verschiedenen Themen heraus. Aus dem Thema Fachkräftemangel heraus, aber auch aus dem Thema heraus, dass wir nach Corona höhere Krankenstände hatten und Kapazitäten eingeschränkt waren. Wir haben im Jahr 2023 82% des 2019er Leistungsniveaus gehabt. Wir haben dieses Jahr 86% und wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr 92% erreichen. Und das gehen wir nicht davon aus, weil wir die Patienten in irgendeiner Art und Weise kränker machen oder weil wir uns auf eine Vorhaltefinanzierung vorbereiten, sondern weil diese Patienten einfach da sind und versorgt werden müssen. Und deswegen wäre es für uns zu höchst gefährlich, wenn man hier zu niedrige Fallzahlen als Basis für die Berechnung des Vorhaltebudgets ansetzt. Und zur zweiten Frage oder zu dem Aspekt der Leiharbeit. Ich würde mir in der Tat tatsächlich mal einen gewissen Fokus auch auf dieses Thema Leiharbeit wünschen und eine stärkere Reglementierung oder Regulierung von Leiharbeit. Wir haben mittlerweile das Problem, dass wir selbst an so einem Standort wie Bitterfeld-Wolfen, obwohl wir sehr, sehr, sehr viel im Bereich Personalentwicklung getan haben, sehr viele ausländische Pflegekräfte akquiriert und integriert haben, haben wir aktuell die Situation, dass wir auf circa 8 Leihkräfte in der Pflege angewiesen sind. Eine Leihkraft in der Pflege kostet 2 bis 3 Mal so viel wie eine normale Pflegekraft. Eine normale Pflegekraft liegt bei 60.000 bis 65.000 Euro Arbeitgeberbrutto. Dann können Sie sich ungefähr ausrechnen, was uns das kostet. Und die Leihkräfte sind nur im Pflegebudget mit den Personaldurchschnittskosten einer angestellten Pflegekraft refinanziert. Das ist also eine massive Belastung, die sich auf einen großen sechsstelligen Betrag summiert, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite belastet es natürlich auch die Versorgungssituation, weil eine Leihkraft in einem Pflegeteam immer eine andere Rolle spielt als eine angestellte Pflegekraft. Aus dem Grunde würde ich mir wünschen, dass man tatsächlich eine viel engere Auslegung findet, was Leiharbeit eigentlich bedeutet, um sie ein Stück weit, das sage ich ausdrücklich, unattraktiver zu machen. Sie soll gut bezahlt sein. Ich bin auch bereit, natürlich für diese Pflegekraft auch mehr Geld zu bezahlen. Aber dann muss sie eben bereit sein, unattraktive Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen, das zu kompensieren, wo wir wirklich echte Lücken haben, ja, und nicht gelockt werden durch eine hohe, sag ich mal, einen hohen individuellen Komfort. Am besten noch Mutti-Schichten von Montag bis Freitag, erste Schicht. So werden die Pflegekräfte uns dann noch angeboten und nicht mal für ein Wochenende, sondern monatsweise, sondern dann muss es eben so sein, dass eine Leihkraft tatsächlich echter Springer ist, der echte Engpässe ausfüllt. Für den bin ich dann auch bereit, mehr Geld zu bezahlen. Das müsste man aber einfach definieren, dass das Leiharbeit in der Pflege und auch im ärztlichen Bereich viel, viel engeren Kriterien, viel, viel engere Kriterien erfüllen müsste. Das wäre mein Wunsch, dass man das in der politischen Diskussion mal ein Stück weit mit berücksichtigt. Vielen Dank.
Was machen wir denn mit den letzten 20 Sekunden?
Die schenke ich Ihnen und wer auch immer sie haben möchte, darf sie benutzen.
Dankeschön. Danke. Kommen wir gleich schneller ins Plenum. Da haben wir ja einen Gesundheitstop. Jetzt geht es mit der Union weiter, Frau Borchert.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die KBV. Kann die mit dem Gesetz angedachte Ambulantisierung die niedergelassenen Praxen in Schwierigkeiten bringen, wenn fachärztliche Termine künftig ambulant am Krankenhaus stattfinden?
Herr Dr. Gassen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Insgesamt haben wir den Eindruck, dass das Gesetz die Ambulantisierung wirklich ausschließlich von der Krankenhausseite denkt. Hier werden sozusagen neue Betätigungsfelder für Krankenhäuser eröffnet, die ansonsten als reine Krankenhausstrukturen offensichtlich keine Zukunft haben. Das erleben wir ja auch bei der Weiterbildungsoption für Hausärzte. Das ist eine ähnlich sinnfreie Idee. Das Problem ist ja, dass wir üblicherweise nicht die Situation haben, dass da, wo es gar keine niedergelassenen Fachärzte gibt, es Krankenhäuser in großer Zahl gibt. Das heißt, wir haben hier keine wirklichen Ausgleichseffekte, sondern die Krankenhäuser sind dann am Ende meistens dann doch da, wo auch noch Praxen vorhanden sind. Insofern ist es keine Ergänzung oder ein alternatives Angebot, sondern es ist ein Parallelangebot. Und das ist eigentlich das, was wir als problematisch sehen. Hier werden eher alternative Verdienstoptionen zum stationären Leistungsspektrum erbracht. Von daher, es gibt ja ohnehin die Möglichkeit für Krankenhäuser MVZs zu gründen. Insofern haben wir gar nicht die Idee gehabt, dass es hier eine Regelungslücke gibt, die es zu schließen gelte.
Und Herr Föhr, bitte.
Vielen herzlichen Dank. Meine Frage geht an die Bundesärztekammer und die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Sehen Sie die ärztliche Aus- und Weiterbildung an den sogenannten sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen, also vormals Level 1 E-Krankenhäuser, gesichert? Wenn nein, warum nicht? Und welche Konsequenzen kann dies für die Ärzteschaft mit sich bringen?
Herr Dr. Reinhardt, Sie sind online dabei und haben jetzt das Wort. Bitte sehr.
Ja, Klaus Reinhardt, Bundesärztekammer, keine finanziellen Interessen. Wir sehen die Level 1 E-Krankenhäuser durchaus in der Lage, in gewisser Hinsicht, in gewissem Umfang Weiterbildung durchzuführen. Aber wir würden schon davon ausgehen, und ich glaube gerechtfertigterweise, dass das Leistungsspektrum, was an den Häusern dann tatsächlich versorgt wird, doch hoch eingeschränkt ist. Es sollen keine Intensivstationen da sein, es soll keine Notfallversorgung stattfinden. Und das grenzt dann, glaube ich, schon das Spektrum dessen, was dort an Weiterbildung geschehen kann, in erheblichem Maße ein. Insofern, glaube ich, verspricht man sich zu viel von den Häusern an dieser Stelle.
Danke schön. Und Herr Dr. Gassen.
Ja, ich möchte anschließen. Es ist auch aus unserer Sicht eine doch andere Art der Weiterbildung, wie sie in Krankenhäusern üblicherweise geschieht und wie sie in der Praxis geschieht. Gerade im hausärztlichen Versorgungsbereich ist aber gerade die Weiterbildung auch in der Häuslichkeit von extremer Relevanz, um das übliche Versorgungsspektrum einer hausärztlichen Praxis auch wirklich zu adressieren. Und auch so muss man sagen, sehen wir das hier nicht als eine Ergänzung des Weiterbildungsangebots, sondern in dieser Schaffung dieser Möglichkeit eher eine Konkurrenzsituation zur bisherigen klassischen ambulanten hausärztlichen Versorgung aufzubauen, möglicherweise mit dem Ziel, die perspektivisch aufzusaugen. Also von daher sehen wir nicht, wie gerade ausgerechnet 115G-Krankenhäuser in der Lage sein sollen, hier für die Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung einen Mehrwert zu schaffen.
Und Herr Mondstadt, bitte.
Die Frage wollte eigentlich Frau Zöllner stellen, aber ich darf das mal übernehmen. Die Frage geht wieder an die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, Professor Pennig. In der Leistungsgruppe 16, spezielle Kinder- und Jugendchirurgie, wird die Vorhaltung von Kinder- und Jugendchirurgen für jeden Eingriff dieser Altersgruppe als Strukturvoraussetzung gefordert. Ist in den Krankenhäusern eine ausreichende Zahl von Kinder- und Jugendchirurgen vorhanden? Und sind diese aufgrund ihrer spezifischen Weiterbildungsinhalte in der Lage, Eingriffe aus hochspezialisierten Gebieten wie HNO, Heilkunde oder Kinderorthopädie durchzuführen? Danke sehr.
Dankeschön. Herr Professor Pennig.
Frau Vorsitzende, vielen Dank. Der Kinder- und Jugendchirurg entspricht dem Viszeralchirurgen der Erwachsenenwelt. Das heißt also, er ist hochspezialisiert auf diese Eingriffskategorie. In diesen Kontext der Leistungsgruppe 16 gehören aber beispielsweise Skolioseoperationen, Wirbelsäulenverkrümmung im Kindesalter, es gehören dazu spezielle Hals-, Nasen-, Ohren-, heilkundliche Eingriffe. Diese Eingriffe benötigen die Begleitung durch ein Kinder- und Jugendchirurgen nicht, weil das auch jetzt schon nicht der Fall ist. Es ist nicht abgedeckt durch die Weiterbildung der Kinder- und Jugendchirurgie, sondern es ist verankert in den jeweiligen speziellen Bereichen der fachärztlichen Hals-Nasen-Ohrenkundler oder der Kinderorthopäden oder der Kindertraumatologen. Von daher sollte diese Leistungsgruppe spezielle Chirurgie im Kinder- und Jugendalter heißen, aber die Voraussetzung, einen Kinder- und Jugendchirurgen 5 an der Zahl vorzuhalten, ist weder sinnvoll, noch ist es in der Breite oder in der Fläche leistbar. Wir haben einfach schlicht und ergreifend bei weitem nicht genügend Kinder- und Jugendchirurgen. Diese Einstellung ist konsentiert von den Beteiligten der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, aber unter Mitnahme der Kinder- und Jugendchirurgie, sodass wir da einen breiten Konsens erzielt haben. Und wir halten den Ansatz für in der Fläche die Versorgung der Kinder und Jugendlichen gefährdet, wenn dieses Gesetz in der Form so formuliert wird. Vielen Dank.
Danke schön. Und für die Union gibt es noch eine Frage?
Ja, also ich würde, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Frau Rümelin vom Katholischen Krankenhausverband Deutschland. Und zwar würde mich interessieren, wie bewerten Sie den Vorschlag, vor einer Krankenhausreform zunächst einen Bedarfsplan nach Kriterien wie Bevölkerungsstruktur, Mobilität in einer Versorgungsregion, Erreichbarkeit, notwendiges Personal und notwendige Ausstattung sowie Finanzierung zu machen? Und vor allen Dingen, wie würden Sie so eine Bedarfsplanung strukturieren?
Frau Römelin, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter Sorge. Liebe Vorsitzende, Römelin, Katholischer Krankenhausverband, keine finanziellen Interessenskonflikte.
Unserer Ansicht nach, gehen Sie ein bisschen dichter ans Mikro.
Oh, bin ich zu leise? Dann mache ich das jetzt ein bisschen lauter. Danke. Ja, wie gesagt, vor Inkrafttreten der Krankenhausreform brauchen wir unserer Meinung nach vorab 2 Dinge, eine Bedarfsanalyse und eine Auswirkungsanalyse. Die Bedarfsanalyse ist notwendig, um den jeweiligen Versorgungsbedarf in den einzelnen Regionen in Deutschland wirklich zu kennen, ihn in die Zukunft dann auch antizipieren zu können und damit dann eine evidenzbasierte Grundlage überhaupt zu haben, auf die die spezifischen Inhalte der Krankenhausreform dann auch sachgerecht aufsetzen können. Die geplanten Reformansätze können dann auf den Ergebnissen der Bedarfsanalyse fußend durch eine Auswirkungsanalyse überprüft werden, im Vorhinein schon, ob sie zielgerichtet sind und ob sie dann auch die flächendeckende Versorgungssicherheit der Bevölkerung in Zukunft auch gewährleisten, so wie es das Reformvorhaben überhaupt verspricht. Das kann regional sehr unterschiedlich ausfallen. Die Krankenhausreform soll laut Gesetzentwurf ja gerade eine bedarfsorientierte Versorgungsstruktur gewährleisten. Aber die Grundvoraussetzung dafür, eine Bedarfsanalyse, sieht das Gesetz gar nicht vor. Ein solches Analysetool ist mehrstufig aufzusetzen. Und zwar sollten zum einen patientenbezogene Sachverhalte natürlich darin beinhaltet sein, wie Bevölkerungsstruktur, Morbidität, Ambulantisierungseffekte auf jeden Fall auch. Sie sollte vor allem auch demografische Entwicklungen in einer Region für mehrere Jahre vorab antizipieren und sollte zum Teil auch topografische Einflüsse wie Gebirge, Flüsse und Zugangswege auch berücksichtigen und regional in verschiedenen Regionen Deutschlands sogar Tourismus aufkommen. Wir brauchen dann dazu in einem zweiten Schritt, dann muss die Versorgungsstruktur, die sich durch diese Analyse ergibt, auf die reale Versorgungsstruktur abgebildet werden. Und erst dann können Optimierungsvorschläge eigentlich gemacht werden, in die Zukunft gerichtet hinein, wie weitere Veränderungen durch Reforminhalte optimiert werden können. Und in einem dritten Schritt sollte man dann darauf entsprechend erstmal Personalausstattung und eine entsprechende Finanzierung aufsetzen. Vielen Dank.
Danke sehr. Und jetzt kommt noch einmal die SPD dran in einem Frageblock. Frau Behrens, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Berufsverband Deutscher Anästhesisten. Sehen Sie das Fachgebiet Anästhesiologie als Schnittstellenfach in seinem gesamten Leistungsspektrum von Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerzmedizin und Palliativmedizin im Gesetzentwurf ausreichend berücksichtigt?
Dr. Stolastik, bitte.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Ach, da sind Sie. Ja, ich habe Sie die ganze Zeit. Bitte schön.
Das Mikro auch runter. Ja, Markus Stolacek vom Berufsverband Deutscher Anästhesistinnen und Anästhesisten. Keine finanziellen Interessen. Die Antwort fällt kurz und knapp aus. Ich glaube, das Mikro ist an, aber es
Das Mikro ist an, aber ich habe einen zu.
Jetzt ist gut.
Nee. Ich habe einen zu kurzen Oberkörper. So.
Nicht an den Mikros, bitte reden Sie weiter. Okay.
Die Antwort ist kurz und knapp nein. Insbesondere die Anästhesiologie mit dem breiten Aufgabenspektrum ist in einem somatischen Leistungsgruppensystem nicht unterzubringen. Und das ist natürlich für unseren Fachbereich sehr unbefriedigend. Wir diskutieren ja auf Ebene des KHV-VGs über Vorhaltekosten. Und Vorhaltekosten sind natürlich die Kosten, die einen großen Anteil im Rahmen der anästhesiologischen Versorgung machen. Wir haben auch bei der Grundkonzeptionierung des NRW-Leistungsgruppenmodells dem Ministerium für Arbeit und Gesundheit und Soziales dazu Vorschläge unterbreitet. Die Antwort fiel so aus, dass die Anästhesie ein Fachgebiet ist, das aus der Versorgung schlichtweg nicht wegzudenken ist, unabhängig von der Krankenhausgröße, Grad der Intersektoralität und deswegen im Krankenhausplan auch nicht berücksichtigt werden muss. Zugespitzt kann man sagen, das sind EDA-Kosten. Wir haben auch Probleme mit den weiteren Leistungsgruppen. Zum Beispiel ein großer Teilbereich ist die Intensivmedizin. Wir warten natürlich auf das Grouping-Verfahren, wie wird zum Beispiel ein herztransplantierter Fall von einem intensivmedizinischen Fall abgegrenzt. Jeder herztransplantierte Fall ist auch ein intensivmedizinischer Fall. Punktum, wir haben die große Befürchtung, dass es hier zu Fehlallokationen von Vorhaltekosten in unserem Fachbereich kommen kann. Gleichzeitig werden unsere Kosten in der DRG-Matrix aber Jahr für Jahr erhoben und ausgewiesen, nämlich im Kostenstellenbereich 2 Intensivmedizin und Kostenstellenbereich 5 Anästhesie. Und unser Vorschlag wäre, zur Abbildung des Fachbereiches diese vorab auszugliedern und als separate Vorkostenanteile den Häusern zur Verfügung zu stellen, um eine Unterfinanzierung von Kliniken und Abteilungen für Anästhesie und Intensivmedizin zu verhindern. Vielen Dank.
Danke schön. Und Dr. Pantazis.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Marburger Bund, Frau Dr. Joner. Ich würde auch sehr gerne wissen wollen, aus Ihrer Sicht, welche Auswirkungen haben die mit der Krankenhausreform geplanten Strukturmaßnahmen, insbesondere Schwerpunktbildung und sektorenübergreifende Einrichtungen, auf die Facharztweiterbildung von Ärztinnen und Ärzten?
Frau Dr. Joner, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe es vorhin nicht erwähnt, keine finanziellen Interessenskonflikte. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das Thema Weiterbildung bei der Reform im Detail so noch nicht mitbedacht ist. Die Aufteilung in die 65 Leistungsgruppen wird schlicht dazu führen, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen in der Weiterbildung mehrfach den Ort und ihren Arbeitsvertrag wechseln müssen, um eben noch die Breite des Faches, das sie ja erlernen wollen und sollen, auch tatsächlich erlernen zu können. Deswegen ist es wichtig, dass wir Weiterbildungsverbünde gründen können. Diese Weiterbildungsverbünde könnten von den Landesärztekammern zertifiziert werden. Und dann könnte man den Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung anbieten, zu durchlaufen, sowohl einen Teil ambulante Weiterbildung in der Zeit, als auch vielleicht für einen Teil der Fächer in sektorübergreifenden Versorgungszentren, als auch in den Krankenhäusern, wo die entsprechenden Leistungsgruppen angeboten werden. Wenn wir diese Verbünde hätten, könnten wir den Kolleginnen und Kollegen, die nun mal logischerweise in der, rein vom Alter in der sensiblen Familienphase sind und die es ohnehin schon enorm schwer haben, das hinzukriegen, wenn sie auch noch die Arbeitsverträge mehrfach wechseln müssen, könnten wir es schaffen, zu sagen, wir bieten dann einen Arbeitsvertrag an. Sie müssen sich nicht permanent von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Das ist sinnvoll, setzt aber voraus, wie so oft hat ein sinnvolles Konzept auch einen Haken, setzt voraus, dass wir das Thema Arbeitnehmer Überlassung angehen. Und das könnten wir auch machen, weil es für Ärzte in Weiterbildung ohnehin schon ein spezielles Gesetz gibt, was nämlich ermöglicht, Ärzte in Weiterbildung länger als jeden anderen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zu befristen. Und in dieses Gesetz könnten wir aufnehmen, für diese von den Kammern zertifizierten Weiterbildungsverbünden gibt es Ausnahmen in der Arbeitnehmerüberlassung. Das würde erheblich erleichtern.
Danke sehr. Frau Schmidt.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die DKG. Herr Dr. Gass, wie beurteilen Sie die Forderung des Bundesrates, die im Gesetzentwurf enthaltene Regelung zur Teilnahme der sektorübergreifenden Versorgungseinrichtungen an der hausärztlichen Versorgung auf die fachärztliche Versorgung auszuweiten?
Dr. Gass, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Wir haben sehr früh die Idee, die ja auch schon im KHV-VG dem Kunde nach angelegt ist und jetzt noch mal durch die Länder verstärkt wurde, diesen sektorübergreifenden Versorgungseinrichtungen tatsächlich dann auch nicht nur die hausärztliche, sondern in Teilen dort, wo es notwendig ist, will ich ausdrücklich sagen, wo der Bedarf ist, auch die fachärztliche ambulante Versorgung zuzuordnen, sehr begrüßt. Wir haben dafür plädiert und würden dafür plädieren, dass das Versorgungsspektrum, was für diese einzelnen Standorte zu identifizieren ist, in der sogenannten sektorübergreifenden Landesplanung dann definiert würde. Da kann man dann auch bedarfsorientiert Entscheidungen treffen. Und dann sollten allerdings die Zuweisungen dieser Versorgungsaufgaben in Teilen eben dann auch im fachärztlichen Bereich auch dauerhaft sein. Sie dürfen nicht jährlich überprüft werden, weil sie sonst keine Möglichkeit haben, Personal einzustellen, was sie ja gewinnen müssen. Die Menschen kommen nicht, wenn sie möglicherweise im nächsten Jahr diese ambulante Aufgabe nicht mehr machen dürfen. Danke.
Danke schön. Und Herr Mende.
Ja, Frau Vorsitzende, ich hätte mal eine Frage an die Verdi-Vertreterin hier. Wie bewerten Sie die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen einer vollständigen und unterjährigen Refinanzierung von Tarifsteigerungen für alle Beschäftigtengruppen im Krankenhaus?
Frau Bühler, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die wichtige Frage. In der Tat, für das Funktionieren des Gesundheitswesens braucht man genug Personal und man braucht engagiertes Personal. Und ich glaube, der gesamte Reformprozess tut es gut, wenn wir verstärkt auch gucken, welche Auswirkungen das auf die Menschen hat, die dann tatsächlich auch die ganzen Leistungen umsetzen sollen. Und wir haben in der heutigen Regelung, die ist maßgeblich mitverantwortlich, dass ein erheblicher Druck ausgeübt wird, nämlich Personal abzubauen. Personal, das für eine gute und sichere Versorgung dringend gebraucht wird. Und deswegen begrüßen wir ausdrücklich die Regelung, wie sie jetzt angedacht ist und in Planung ist, nämlich die Tariferhöhungen künftig für alle Krankenhausbeschäftigten. Das halten wir für absolut erforderlich, für alle Krankenhausbeschäftigten bereits im laufenden Jahr und auch vollständig auszugleichen. Das ist eine absolut gute und richtige Entscheidung und die ist sachgerecht und zielführend.
Dankeschön. Und voraussichtlich zum Abschluss Dr. Pantazis.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den medizinischen Dienst, Herrn Dr. Gronemeyer. Bitte erläutern Sie uns, inwiefern die Einführung der Qualitätskriterien für Leistungsgruppen und die Prüfungen durch den MD zu Bürokratieabbau und Erleichterung für die Krankenhäuser und den MD führen. Haben Sie hier weitere Vorschläge zum Bürokratieabbau?
Herr Gronemeyer, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Unnötigen Aufwand kann sich niemand leisten, weder die Krankenhäuser noch der medizinische Dienst, sondern es geht um das Ziel der Verbesserung der Versorgungsqualität. Und die Lösungen sind schlanke Prozesse erstens und Digitalisierung. Aus unserer Sicht ist beides im Gesetz vorgesehen. Die verschiedenen Qualitätsprüfungen des medizinischen Dienstes werden zukünftig verknüpft sein, was eine gute Voraussetzung ist für aufwandsarme Prüfungen. Und es wird eine elektronische Vorhaltung von Prüfunterlagen geben, die dazu führt, dass Doppelanforderungen vermieden werden. Ein zusätzlicher, einfach umzusetzender Vorschlag, den wir sehr wichtig finden, ist, dass Unterlagen, Prüfunterlagen, die schon jetzt aus den laufenden Prüfungen beim medizinischen Dienst auch nach Inkrafttreten des Gesetzes für die Leistungsgruppenprüfung verwendet werden können dürfen, was nach unserer Bewertung im Augenblick nicht der Fall ist und nochmal gesetzlich klargestellt werden müsste, um auch hier zusätzliche Unterlagenanforderungen zu vermeiden. Vielen Dank.
Dankeschön. Die letzten 40 Sekunden.
Jawohl, herzlichen Dank. Ich würde gerne den GKV-Spitzenverband fragen wollen. Bei der Abrechnungsprüfung in Kliniken gilt aktuell die Einzelfallprüfung. Der Gesetzentwurf sieht nun eine Abkehr von der Einzelfallprüfung hin zur Stichprobenprüfung auch unter dem Gesichtspunkt der Bürokratieentlastung vor. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag?
Frau Stoff-Arnis zum Abschluss. Bitte.
Vielen Dank für die Frage. Ich hatte vorhin schon angeregt, dass die Einzelfallprüfung beibehalten werden muss. Wir gehen hier von einer Einsparmöglichkeit von 500 Millionen Euro aus, also zugunsten, also ansonsten zu Lasten der Beitragszahlenden. Wir haben bereits Erfahrung gesammelt mit der Stichprobenprüfung, dass diese eben sehr rechtsunsicher ist, dass das ein wirkungsloses Instrument ist. Insofern soll es bei der Quotierung bleiben auf 10%. Das wäre der Vorschlag der Krankenkassen.
Danke schön, Frau Stoff-Arnis. Und damit sind wir am Ende dieser sehr wichtigen Anhörung angekommen. Ich danke allen Sachverständigen, die hier waren, für ihre Expertise, allen, die online dabei waren, für ihre Expertise. Sie haben uns sehr geholfen. Das wird jetzt Bestandteil des parlamentarischen weiteren Beratungen sein. Kommen Sie
gut nach Hause. Wir gehen jetzt ins Plenum und debattieren die Förderung der öffentlichen Gesundheit. Bleiben Sie gesund und tschüss.